Jemand, der körperlich hart arbeitet, braucht etwas mehr Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind Muskelbenzin. Aber jemand, der den ganzen Tag im Auto sitzt oder im Bürostuhl, der braucht dieses Muskelbenzin nicht. Der wird es also nicht in seinen Kraftwerkchen verbrennen. Und wenn das Benzin dort nicht verbrennt, dann wächst halt der Außentank.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Patrick. Es ist mir eine Freude, dich bei unserem Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Ob bitte entschuldige, ich bin direkt von Anfang ans Wort gefallen.
Das ist nicht. Ja, so kenne ich dich und das ist das, was mir bestimmt auch noch mehr Freude machen wird. Es ist ja insofern sehr, sehr spannend, weil du ja für mich eine der profiliertesten und auch der besten Ernährungs- und Fitness-Experten in Deutschland bist, aber darüber hinaus auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Und das ist das, was mich für dieses Thema sehr bewegt hat, weil wir beschäftigen uns mit dem Thema Leadership normalerweise. Und da wurde ja auch gefragt, warum jetzt dieses spezifische Thema. Und aus meiner Perspektive, und ich mache jetzt schon 20 Jahre, sagen wir, Hochleistungsjob, auch intellektuell, was mich sehr, sehr bewegt. Ich bin fest davon überzeugt, ohne gesunden Körper und hohem Energielevel wird das nicht funktionieren, auf Dauer auch intellektuell eine richtig starke Leistung zu erbringen. Und dass wir alleine heute am Samstag die Aufnahme machen, zeigt, dass wir unter der Woche vielleicht gar nicht so einfach dazu kommen, uns Zeit zu nehmen für so ein Gespräch. Und da würde ich gerne dich fragen, angesichts der aktuellen Entwicklungen auch im Gesundheitssektor, wenn ich jetzt anschaue, dass 67% der deutschen Männer als übergewichtig gelten. Die Zahl hat mich ein bisschen erschreckt. Ich habe jetzt mit den USA gerechnet, nicht jedoch mit Deutschland. Wie ist da deine Einschätzung?
Na, fangen wir einfach mal mit dieser Zahl an. Also ich freue mich riesig auf dieses Interview, weil ich weiß, dass wir Menschen erreichen, die echt viel bewegen. Aber häufig, natürlich nicht immer, ihre Gesundheit erst einmal auf der Strecke lassen, weil die Gesundheit eben erst dann wirklich relevant wird, wenn sie nicht mehr vorhanden ist. Ja. Und dann ist der energetische Aufwand, sie wieder zu erlangen, häufig so groß, dass wieder andere Dinge auf der Strecke bleiben. Dabei muss man gar nicht so viel verändern, um tatsächlich in seine Energie zu kommen. Der Körper braucht keine gigantisch große Aufmerksamkeit und ich glaube, das ist schon mal ein häufiger Fehler, dass viele denken, ja, da muss ich ja alles anders machen. Nein, alles anders machen ist einer der ganz großen Fehler. Jetzt aber zu dieser Zahl, 67% der Männer. Das wird ja festgemacht am sogenannten Body Mass Index, am BMI. Jetzt muss man sagen, dann würde ich als Sportler mit sehr wenig Körperfettgehalt und ordentlicher Muskulatur, ich zähle ebenfalls zu dieser Gruppe. Also es ist nur eine Zahl zunächst einmal. Ich kenne auch viele, Achtung, ich mache jetzt bewusst in Gänsefüßen gesetzt, übergewichtige Manager, die topfit sind und wahnsinnig gesund, weil eben ein bisschen Übergewicht nicht gleich krank ist. Also von so einer Zahl darf man sich erstmal nicht erschrecken lassen. Es gibt andere Dinge, die besorgniserregender sind und das sind die Dinge, dass eben sehr viele Menschen, die allermeisten an Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben, viele auch viel zu früh. Und eine erschreckende Zahl rafft die heftigste, finde ich, aller Krankheiten hin, Krebs, dicht gefolgt auch von Alzheimer. Das sind Dinge, die sind besorgniserregender. Das heißt, auf die potenziellen Krankheiten zu schauen, die man eben mit mangelhafter Energie entwickelt. Und ich denke mal, dass wir dieses Thema heute auch ein bisschen mehr beleuchten werden, was wir tun können, um in die Energie zurückzukommen.
Okay, super spannend. Das beruhigt mich jetzt bezogen auf Übergewicht, weil also alleine von der Zahl leiten zu lassen, darf nicht die Wahrheit sein. Aber jetzt zurück zu Energielevel. Du hast ja dein eigenes System, das heißt auch, du bietest Live-Coachings und auch richtige Programme an. Was ist für dich wichtig? Was sind die Säulen deines Lebenssystems, ja, um gesund zu bleiben?
Was ich schon sehr früh angefangen habe, vielleicht ganz, ganz kurz meine persönliche Geschichte, dann kriegt man auch ein gutes Gefühl dafür. Ich bin aufgewachsen in einer sechsköpfigen Familie. Also ich bin der Älteste von insgesamt 4 Kindern, Mama, Papa. Mein Papa hatte sich sehr früh selbstständig gemacht als Elektroinstallateur. Wir hatten sehr wenig Geld und auch heute noch, so war das früher auch, ich bin Baujahr 74, kann man sich oder konnte man sich mit den billigsten Kohlenhydraten sehr gut satt essen. Und so gab es eben morgens, mittags, abends Nudeln, Reis, Kartoffeln und Haferflocken. Verhältnismäßig wenig Protein im Vergleich. Protein spielt hier eine aus meiner Sicht gesundheitlich übergeordnete Rolle, deswegen erwähne ich das ganz bewusst. Okay. Ich habe nur süßes Sprudelwasser getrunken. In der Jugend bin ich dann umgeschwenkt, da wollte ich ein bisschen cooler sein. Da war Coca-Cola ganz groß, die haben hervorragendes emotionales Marketing gemacht. Ich bin als Jugendlicher selbstverständlich in der Findungsphase drauf reingefallen und habe das Zeug literweise mich reingebechert. Ich habe auch Snickers-Brötchen gegessen, das ist kein Witz. Ich werde immer noch aufgezogen heute von meinen Freunden. Ich habe Weißbrötchen aufgerissen und habe Snickers reingelegt. Das war so ein Standard-Mittagessen bei mir. Also extrem schlecht ernährt. Jetzt war das so, dass ich früher in meiner Jugend noch nicht realitätsnarkotisiert war durch Spielekonsolen. Oder bei uns gab es damals ja 3 Fernsehprogramme. Das war's. Nachts lief noch das Testbild. Einige werden sich noch dunkel dran erinnern. Es gab kein Social Media. Diese permanente Ablenkung. Also ein Junge, der sich gelangweilt fühlt, weil er eben nicht diese Realitätsnarkose hat, geht raus und ist draußen. Draußen, das muss man den jungen Leuten mal erklären. Draußen ist da, wo der Pizzabote herkommt. Deswegen war ich nie wirklich übergewichtig. Ich hatte keine schöne Figur, aber jetzt kommt's, ich war sehr häufig krank. Ich hatte immer irgendwas, Magen-Darm-Infekte, mehrmals pro Jahr, also mindestens 2 oder auch ganz starke Halsschmerzen mit Fieber und was man eben so kennt. Ich war häufig krank und als Jugendlicher sollte man eigentlich voll in seiner Kraft stehen und das sollte eigentlich nicht normal sein. So, bei mir war es aber. Und dann habe ich angefangen, schon relativ früh mit 15, 16, meinen Lifestyle zu hinterfragen. Nochmal, damals gab es weder Instagram noch Facebook. Es gab keine Podcasts, wo man sich informieren konnte von Experten. Es gab auch kein YouTube. Also habe ich eben angefangen, ganz, ganz viel zu lesen. Ich habe das für mich entdeckt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, damals noch im handwerklichen Bereich, motiviert durch meinen Vater. Ich wusste aber, das ist nicht mein Leben. Es war eben Vater motiviert und habe immer die Mittagspause genutzt, um in einer nahegelegenen Buchhandlung Bücher über Fitness und Motivation und Ernährung zu lesen. Und da habe ich dann relativ bald begriffen, okay, bei mir läuft einiges schief. Und dann fing ich an, mein Essverhalten, Achtung, jetzt kommt aus meiner Sicht ein ganz entscheidendes Wort, langsam zu verändern. Ich habe im Rückblick ungefähr, ich schätze mal, 4-5 Jahre gebraucht, bis ich mich so ernährt hatte, wie ich mich heute immer noch ernähre. Jetzt bin ich 48 Jahre. Ich rede also von 28 Jahren. Und jetzt kommt wieder ein ganz entscheidender Satz. Seit 28 Jahren war ich nicht einen einzigen Tag so krank, dass ich mich hinlegen musste. Und jetzt rede ich von Lebensqualität und sprich von Energie. Und das ist meine Motivation gewesen, mich früh auch mit anderen Menschen, ich sag mal, in Verbindung zu setzen, um denen zu zeigen, es gibt da einen Weg, wie wir in unsere Kraft kommen. Denn krank sein ist nicht normal. Achtung, lokales Halsschmerzen, mal ein bisschen eine dichte, verstopfte Nase, das ist überhaupt nicht schlimm. Das sage ich immer, das ist wie Fitnesstraining fürs Immunsystem. Das ist okay. Aber dass eine Krankheit über mehrere Tage oder sogar, so wie ich das immer wieder erfahre aus der Community, über Wochen ans Bett fesselt, das ist nicht normal. Ein Steinzeitmensch, der wäre vermutlich umgekommen. Und deswegen ist eigentlich gesund der absolute Normalzustand.
Aber Patrick, das ist, was du jetzt gerade eben hervorhebst, ist das Thema Ernährung und Immunsystem und Lebensqualität. Gerade eben hast du den Bereich Sport gar nicht angesprochen, weil alles dann bei der Ernährung beginnt.
Ja. Ja, tatsächlich. Also eine gute Figur, eine kernige Gesundheit wird hauptsächlich in der Küche gemacht und nicht unbedingt in Turnschuhen. Jetzt bin ich aber auch ein leidenschaftlicher Sportler. Ich übertreibe es auch durchaus. Du weißt, was ich da so alles mache.
Wenn als CrossFit die Meisterschaft gewonnen hat, ja, das heißt, das ist eine Sportart, die ich persönlich sehr schwer nachvollziehen kann, weil man hat da immer das Gefühl, wenn man nie gekotzt hat, hat man nicht trainiert. Aber gut, ich meine, jeder hat seine Präferenzen im Leben. Sehr, sehr spannend.
Ja, ja, ich nenne es auch Nahtoderlebnis. Es ist ziemlich übertrieben, aber man kann es ja auch, abgeschwächt machen. Aber für mich spielt Sport schon seit meiner Jugend eine große Rolle. Ich mache das 30 Jahre auf einem hohen Niveau und auch das geht nur, wenn du mehr Energie zur Verfügung hast, als sie für die ganzen alltäglichen Aufgaben letztendlich benötigst. Und es gibt Dinge, die wichtiger sind. Allen voran die Familie, dann natürlich auch das berufliche Umfeld. Und wenn du da noch Restenergie hast, dann kannst du es auch gerne in auch mal intensiveren Sport investieren. Ich habe am Anfang jetzt bewusst die Ernährung erwähnt, weil das sind Dinge, die kann man auch in einem stressigen Alltag mit ganz einfachen Tipps und Tricks anpassen, nicht komplett umstellen, keine Diät. Eine Diät, eine klassische Diät zum Abnehmen ist ja eine starke Kalorienreduktion. Und Achtung, das ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Und auf eine Hungersnot reagiert unser auf Überleben getrimmtes Steinzeithirn noch immer mit einer Stoffwechselanpassung. Hat dann mit der Schilddrüse zu tun, möchte ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Aber wer denkt, ja, mein Schnitzelfriedhof ist ein bisschen zu kuschelig geworden, ich muss jetzt Diät machen und dann anfängt, nur noch Salat zu essen oder Säfte zu trinken, der geht leider komplett falsch an dieses Thema ran. Nimmt natürlich ab, gar keine Frage, Kalorienreduktion funktioniert, aber nur kurzfristig. Weil irgendwann wirst du aufhören mit diesem Schwachsinn und dann rutschst du wieder zurück in die alten Essverhalten, in die alten Essmuster und dann kommen die ganzen während dieser Diät weggeschickten Kalorien wieder nach Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Also gerade wenn es um Energie geht, man sollte da vorsichtig mit haushalten. Wir werden bestimmt auch noch drüber sprechen, über das Thema Motivation. Und auch Motivation, sprich Aufmerksamkeit, Disziplin, hat was mit Energie zu tun.
Patrick, wenn ich das Thema Diäten aufgreife, ich meine, Jojo-Effekt ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und nichtsdestotrotz begeht man immer die gleichen Fehler. Ich meine, das gilt auch zum Beispiel auf die Zusammensetzung der Fett, Proteine und Kohlenhydrate. Ich meine, ich glaube, in Deutschland wird man als Empfehlung ganz was anderes lesen, wenn man auch jetzt behördliche Empfehlungen in bezogen auf die Zusammensetzung der Nährstoffe schaut, als du das zum Beispiel empfehlen würdest, oder?
Das ist total einfach zu erklären. Die DGE ist ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist ein Verband, der halb politisch ist und eben auch natürlich durch die Industrie auch gesponsert wird. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die kämpft immer noch dafür, dass wir ja viele Kohlenhydrate essen sollen und dass wir eigentlich ja genügend Proteine zu uns essen. Jetzt muss man es von der politischen Seite betrachten. Ein sattes Volk ist ein ruhiges Volk. Das geht nicht auf die Straße und vor allem dann, wenn wir wenig Energie haben und zu viele schlechte Kohlenhydrate, die nehmen uns eher Energie, als dass sie uns Energie nehmen würden. Und wenn man eben etwas angedickt ist und auf der anderen Seite noch wenig Energie hat, ja, dann ist man nicht so aufmüpfig. Also Achtung, das ist jetzt einfach von meinem Standpunkt her durchaus politisches Kalkül. Und auf der anderen Seite spielt die Industrie eine ganz große Rolle, denn Kohlenhydrate sind unfassbar billig, insbesondere Zucker. Zucker ist ein Füllstoff, der komplett nährwertfrei ist. Also Kalorien hat er, jede Menge, aber liefert kein bisschen Eiweiß, hochwertige Fette und 0,0, das muss ich betonen, Vitalstoffe. Und damit kann man das Zeug in alles reinarbeiten, es ist lange haltbar, es ist gut zu verarbeiten, allen schmeckt es, es macht zum Nimmersatt, weil wir eben nicht genügend Vitalstoffe bekommen. Also essen wir mehr davon, das ist wiederum gut für die Industrie. Und das ist nicht mehr böse gemeint, das ist eben Marketing letztendlich, was da gemacht wird. Aber wenn man einfach mal einen Blick zurück in die Vergangenheit macht und überlegt, okay, was haben wohl unsere Vorfahren so den lieben langen Tag alles gegessen, dann kommt man schnell, ohne jetzt Wissenschaft studieren zu müssen, auf andere Ergebnisse. Nur ein Beispiel. Früher wurden wahnsinnig gerne Innereien gegessen. Innereien sind extrem nährstoffreich, vor allem die Leber. Es gibt kein einziges Lebensmittel, was so nährstoffreich ist wie eine Leber von einem gesunden Tier, das muss man betonen. Aber wer isst denn heute noch Leber oder generell Innereien? Das ist nur ein Beispiel, tue ich übrigens auch nicht. Es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten. Damit meine ich, die Behörden, die sind häufig anders motiviert zum Thema Gesundheit, als wenn wir einfach mal einen klugen Blick in die Vergangenheit zurückmachen würden. Weil daraus kann man ganz viel ableiten, wie ich meine.
Patrick, jetzt, was ist die aktuelle Empfehlung bei der Zusammensetzung dieser drei Bestandteile?
Es gibt keine Empfehlung, die ganz klar in Stein gemeißelt ist, weil es unterschiedlich ist. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Ich mache ein Beispiel. Jemand, der körperlich hart arbeitet, braucht etwas mehr Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind Muskelbenzin. Aber jemand, der den ganzen Tag im Auto sitzt Oder im Bürostuhl, der braucht dieses Muskelbenzin nicht. Der wird es also nicht in seinen Kraftwerkchen verbrennen. Und wenn das Benzin dort nicht verbrennt, dann wächst halt der Außentank. Also kann man keine Standardempfehlung machen, wie jetzt die prozentuale Verteilung ist. Ich bin auch der Meinung, es ist die völlig falsche Herangehensweise.
Okay.
Wichtig ist, dass wir uns vitalstoffreich ernähren im Verhältnis zu wenigen Kalorien. Und dann bin ich beim Standard, jetzt wird es kurz langweilig, weil es alle schon mal gehört haben, Gemüse, zuckerarmes Obst. Das ist vielleicht die einzige Betonung in diesem Standard. Also Bananen, Birnen, Trauben, die sind mal okay, aber die sind verhältnismäßig zuckerreich. Und nochmal, wer sich relativ wenig bewegt, der braucht dieses Benzin nicht. Aber sowas wie Blaubeeren, Himbeeren, Erdbeeren von guter Qualität, super. Dann regelmäßig Protein essen. Das ist einer meiner Standardformeln seit über mittlerweile grob 30 Jahren. In jeder Mahlzeit habe ich immer irgendeinen Proteinlieferant drin, in einer gewöhnlichen Mahlzeit. Eier, hochwertiges Fleisch, hochwertigen Fisch. Eher kleine Fische, kein Thunfisch, ist mittlerweile sehr schwermetallbelastet, vor allem Methylquecksilber. Dann Milchprodukte, hochwertig, wer sie gut verträgt. Auch wenn man mag, mal ein Tempeh, ein Tofu oder eben Hülsenfrüchte in jeder Art, Nüsse. Das sind alles ganz typische Eiweißquellen und das sollte immer irgendwo in der Mahlzeit mit dabei sein. Und da muss man auch keine Kalorien zählen, keine Punkte zählen. Es gibt ja so eine Firma, die heißt Gewichtsbewacher, also die Weight Watchers. Und die zählen ja Punkte, halte ich überhaupt ganz und gar nichts davon, weil es nur kurzfristigen Erfolg hat. Ja, und wenn man dann schon mal sieht, Obst, Gemüse und eben proteinreiche Lebensmittel, das, wer das als Basis schafft, und Achtung, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, nicht von jetzt auf gleich nur noch so essen, das wird nicht funktionieren, das klappt nicht. Aber wenn wir eine coole Strategie anwenden, dann haben wir eine Chance, dass wir Erfahrung sammeln, wie gut uns das tut. Und aus dieser guten Erfahrung heraus werden wir auf der unbewussten Ebene alte Verhaltensmuster in Frage stellen und eben dann durch bessere, gesündere, energiebringendere Verhaltensmuster ersetzen.
Okay, Patrick, vielleicht in dem Kontext das Thema Fett. Das hast du jetzt nicht angesprochen. Ich meine, Fett wird ja unterschiedlich gesehen. Einige verteufeln das Fett, die anderen lieben es. Ich meine, es gibt ja Diäten, die darauf ausgelegt sind, mit Ketogen und so weiter. Wie ist deine Einstellung zu diesem Nahrstofflieferanten?
Ne? Ja, also ganz kurz, es gibt ja Protein, sprich Eiweiß. Eiweiß heißt umgangssprachlich, ist das Protein. Dann haben wir eben das Fett. Und dann gibt's eben die Kohlenhydrate. Das sind die drei Makronährstoffe. Die zwei Protein und Kohlenhydrate haben wir ganz kurz beleuchtet. Beim Fett ist es so, also Fett macht nicht Fett. Und das denken viele immer noch. Ich meine, Zucker macht ja auch nicht süß. Und rein logisch betrachtet kann ich das auch nachvollziehen, weil ein Gramm Fett liefert nur über 9 Kilokalorien Energie. Ein Gramm Eiweiß, ein Gramm Kohlenhydrate, jeweils nur 4. Also das ist weniger als die Hälfte. Und natürlich denken wir immer noch, aus meiner Sicht völlig fälschlicherweise, in Kalorien. Kalorien ist nur die halbe Wahrheit. Nämlich wichtig ist, was die Kalorie mit sich schleppt. Also sprich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, hochungesättigte Fette, Proteine. Das ist das Entscheidende, nicht die Kalorien. Das ist Quatsch. So, und wenn wir eben dann überlegen, okay, Kalorien, ich muss Kalorien reduzieren, also schnitzen wir das Fett aus dem Essen raus. Jetzt aber machen wir einen ganz blöden Fehler insofern, dass wir häufig leckere Proteinquellen, Quark, also 20-40%, nicht im Magerquark, das schmeckt wie Tapetenkleister, oder auch ein fettreiches Joghurt oder so einen griechischen Joghurt, den ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mag, Schafskäse oder auch Eier mit Eigelb. Dann haben wir beispielsweise noch ein ordentliches Stück Fleisch, einen fettigen Fisch, also so einen richtig schönen Lachs oder Sardinen. Das heißt, wenn wir Fett aus dem Essen rausnehmen, verzichten wir auf ganz viele lange, sattmachende und richtig gut schmeckende Proteinquellen. Und wenn wir diese zwei, also Fett und Eiweiß, also aus dem Essen rausnehmen wegen den Kalorien, dann haben wir die Problematik, dass wir ja nie automatisch weniger essen. Das heißt, wir langen irgendwo anders deutlich mehr zu, was eben deutlich weniger Fette liefert. Und was bleibt jetzt noch übrig, wenn wir Protein und Fett aus dem Essen rausschnitzen? Die Kohlenhydrate.
Ja.
Und damit langen wir dort mehr zu. Und diese fettarmen Getreideteilchen, also Brezeln, Laugenstangen oder Gebäck und so ein Kram eben, das liefert jede Menge hochkonzentrierte Energie bei sehr, sehr wenig Vitalstoffen. Und damit basteln wir uns eine Blutzuckerachterbahn und die bringt einen kompletten Tag energetisch durcheinander. Deswegen ist mein Appell, Ohne jetzt über die Umsetzungsstrategie zu sprechen, weil von jetzt auf gleich das alles zu verändern, ich wiederhole mich, Redundanz, aber das halte ich für wichtig, ist ein Riesenfehler, sondern Schritt für Schritt. Da gibt es einen ganz einfachen psychologischen Trick, wie man das eben umsetzen kann. Aber wenn man das mal macht, dass man eben wieder sich mehr an fettreichere Eiweißquellen traut oder auch mal Gemüse mit einer schönen, deftigen Sahnesoße isst, es sollte nachher keine Suppe sein, also die Menge macht immer noch das in Anführungszeichen giftiges Zauber. Aber wenn das Gemüse wieder richtig, richtig gut schmeckt und dann merkt man auch durch diese etwas fettreichere Soße, macht das auch richtig angenehm satt. Dann habe ich immer noch eine kalorische Unterdeckung, obwohl ich pappensatt bin und das lange, weil eine Eiweiß-Fett-Kombination, wie ich es gerade empfehle, lässt den Blutzuckerspiegel in Ruhe. Dann habe ich eine konstante Energie auf einem sehr hohen Niveau. Und das brauchen Unternehmerinnen und Unternehmer den ganzen Tag über verteilt, dass die Birne hell leuchten kann. Und wir nicht eben von Gehirnfasching, weil vollgestopft mit schnellen Kohlenhydraten, dann abgestürzt in die Fressnarkose. Weil das ist nämlich die große Problematik. Und ich sage, am Ende des Tages kostet ein solcher Lebensstil richtig Geld. Denn wer einmal in einer energetischen Schwäche eine falsche Entscheidung trifft oder nicht spontan genug reagieren kann, der riskiert möglicherweise richtig dicke Aufträge. Und deswegen ist die Energie die Basis für ein erfolgreiches Unternehmertum.
Aber Patrick, aber jetzt aus der Faustregel heraus, wenn man jetzt sagt, bei der Zusammensetzung der Mahlzeiten, ohne jetzt wirklich alles komplett umzustellen und auch nicht jetzt auf die Kalorien zu achten, du hast jetzt ein paar Hinweise gegeben, aber wie kann man da sich orientieren? Was würdest du empfehlen?
Ja, also seit 30 Jahren achte ich ja auf das, wie ich mich heute ernähre. Und ich würde sagen, seit grob 28 Jahren mache ich es auch sehr konsequent. Und sehr konsequent hört sich immer gleich nach Disziplin an, das stimmt aber nicht. Sondern es ist eine Gewohnheit geworden und die kann ich nicht einfach so wieder abbrechen. Es funktioniert nicht. Für mich wäre es ein riesen energetischer Aufwand, wenn ich anfangen würde, mich mal 2, 3, 4 Tage echt schlecht zu ernähren. Ich hätte sofort ein schlimmes Feedback von meinem Körper. Das mal vorneweg geschickt. Also seit 30 Jahren gibt es eine Grundregel bei mir. Und die ist schon so tief drin. Ich muss mich immer wieder selbst dran erinnern, weil für mich ist es gewöhnlich. Ich esse so 3 bis 4, manchmal 5 Mahlzeiten am Tag. Ich esse auch gerne mal ein bisschen mehr, weil ich eben Crossfitter bin und je nachdem, wie intensiv ich trainiere. Also 3-mal ist eine gute Orientierung, morgens, mittags, abends, zwischendurch die Klappe halten. Das ist liebevoll gemeint. Das muss ich deshalb erwähnen, weil viele Menschen unter Naschdemenz leiden. Die kriegen gar nicht mit, was sie alles zwischendurch so in sich reinschieben, so nebenbei. So, und in allen Mahlzeiten sollte unbedingt als Grundlage eine Proteinquelle vorkommen. Vorhin habe ich sie aufgezählt, ich mache es nicht nochmal. Und die Menge ist folgendermaßen zu definieren. Also jede Mahlzeit eine Faustgröße, wenn es eher so ein festerer Eiweißlieferant ist, also so ein Quark oder ein Hüttenkäse oder Nüsse oder Eier, vielleicht auch ein Tofu. Ja, ungefähr eine Faustgröße wäre eine Portion. Wenn es eher so ein flacher Eiweißlieferant ist, also Fleisch, Fisch, Schnittkäse, dann ist es die Handflächengröße und auch die Dicke. Und das muss man auch nicht zuschneiden. Ja, das ist nur so eine ganz grobe Faustformel. Und wenn es eher so eine flüssige Eiweißquelle ist, also Linsensuppe oder auch eine Buttermilch Natur, ein Kefir, wem das schmeckt, ich finde ja, das schmeckt so, als ob die Kuh noch nicht ganz fertig damit war. Aber es ist ein sehr hochwertiges Lebensmittel. Meine Frau liebt das, ich nicht. Da gibt's übrigens sehr spannend, frage immer ab in meinen Vorträgen. Ich mache ja auch Vorträge für Unternehmen. Und es ist immer das Gleiche. Ich frage ab und es ist immer eine konsequente 50-50 Aufteilung. Ist echt spannend zu beobachten. 50 lieben Buttermilch, 50 genau wie ich. So. Oder eben sowas wie ein Proteinshake, ein Eiweißshake. Und das ist ein Doppelfaust von der Menge her. Dreimal täglich Faust, Doppelfaust oder Handflächengröße. Das ist eine Orientierung. Und dann habe ich immer zuerst im Kopf meine Proteinquelle und dann baue ich das andere drumherum. Und wenn man darauf achtet und dann eben versucht, jetzt nicht nur die fettarmen Proteinquellen zu nehmen, ein Feta-Käse light oder Mozzarella light oder nur Putenfleisch, wobei Putenfleisch mit der leckeren deftigen Soße schmeckt ja auch wiederum gut. Ja. Oder eben dann Käse light oder irgendwie sowas in die Richtung. Oder Magerquark. Wenn man da nicht drauf achtet und eben auch mal die fettreichere Variante zulässt, dann wird man sehr schnell erkennen, oh, das macht mich echt angenehm satt. Und dann kommt die Energie zurück, weil der Blutzuckerspiegel geglättet wird. Und Eiweiß noch so viele andere wichtige Aufgaben hat. Vor allem, Achtung, auf die Stimmung, auf die Angriffslust. Das hat das mit Hormonen zu tun, ja, mit Dopamin, mit Serotonin, mit ACTH, mit GABA. Das sind Botenstoffe und die Botenstoffe entscheiden über unsere Angriffslust im Job. Ich spreche jetzt bewusst zu Unternehmerinnen und Unternehmer. Man darf einer Hausfrau nicht sagen, dass sie angriffslustig wird. Dann hat sie gleich ihre Kinder im Kopf. Deswegen bewusst zu eben Menschen, die was schaffen wollen. Aber das entscheidet über die Stimmung und das wird total unterschätzt. Also wenn die Menschen sich über längere Zeit nicht konzentrieren können, dann ist es ein energetisches Problem, aber auch ein hormonelles Problem. Und ich sage, wenn die Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Mitarbeiter durch am besten Vorleben ein klein wenig in die richtige Richtung motivieren könnten, dass sie eben auch sich ein bisschen mehr um die Gesundheit kümmern, wie genau, darüber sprechen wir noch, nicht von heute auf morgen, nicht alles auf einmal, dann wirkt sich das auf die Stimmung im Unternehmen aus. Das habe ich oft genug erlebt, beziehungsweise letztendlich am Ende des Tages auch ganz klar auf die Umsätze. Mit einem Nachteil, es lässt sich nicht ganz klar klassifizieren oder messen. Das ist immer so dieses Handicap bei dem Ganzen. Aber die Tendenz ist eindeutig, vor allem weniger Krankheitstage. Und dafür, da würde ich sogar garantieren.
Patrick, super. Danke dir. Ich meine, mit deinen Coaching-Programms, auch für die Unternehmerinnen und Unternehmer, hast du ja auch einen riesen Erfolg, weil das wirklich wirksamen Produktivitätsanstieg im Unternehmen bietet. Mhm. Wenn wir jetzt kurz noch zum Thema Mahlzeiten kommen. Ich meine, da gibt es auch, ja, was ich sehr, sehr gerne seit fast 4 Jahren mache, das Intervallfasten. Ja, das heißt, das ist auch aus der Systemumstellung heraus eine sehr, sehr einfache Methode, einfach weniger, dafür aber besser vielleicht zu essen. Das heißt, ich bin jetzt in, sagen wir, in 18-6 Modus, vielleicht 19-5, je nachdem. Und ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt als Crossfitter ist das, glaube ich, eine schwierige Angelegenheit, weil du eine ganz andere Energiezufuhr brauchst. Für mich in meinem Alltag hat das eine unglaubliche Erleichterung an der Front gebracht. Ja? Wie ist deine Einschätzung zum Intervallfasten?
Du hast es schon sehr schön in diesem Intro, in der Vorstellung vom Intervallfasten erklärt. Es ist nicht für jeden geeignet, aber gerade für jemand, der sich eben sportlich jetzt nicht sehr intensiv bewegt, und es werden vermutlich tendenziell eher die meisten sein, die gerade sich das Interview anhören, da ist Intervallfasten auf alle Fälle ein Versuch wert. Wichtig ist, es ist kein Wundermittel. Es stellt nicht andere Dinge in den Schatten. Du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, der vermutlich an vielen vorbeigegangen ist, aber da habe ich gleich aufgehört und gesagt, genau so ist es. Du isst zwar weniger und viele denken leider in diesem Verlust, muss ich weniger essen, aber höherwertiger. Was passiert? Das heißt, du nimmst zwar weniger Kalorien zu dir, du versorgst aber durch bessere Auswahl an Lebensmittel, ich möchte das bewusst so betonen, und keine Füllstoffe. Durch Lebensmittel stellst du deinem Körper mehr Vitalstoffe, mehr Protein, mehr hochwertige, also lebenswichtige, essentielle Fette zur Verfügung. Und genau deshalb kommst du auch ohne Probleme mit weniger Kalorien klar. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Extrembeispiel, alle nehmen mit 1000 Kalorien ab, würde ich jetzt mal einfach so pauschal sagen. Eindeutig, ja, wenn jemand abnehmen möchte, 1000 Kilokalorien. Aber es macht einen gigantischen Unterschied, ob ich diese 1000 Kilokalorien in Form von Softgetränken, von Cola zu mir nehme, was praktisch komplett nährstofffrei ist, da ist nichts drin, was nur annähernd wichtig sein würde für den Körper, oder ob ich diese 1000 Kilokalorien in Form von beispielsweise mediterraner Kost, also Fisch oder Fleisch, hochwertiges, mit viel Gemüse zu mir nehmen würde. Exakt die gleiche Kalorienzahl, am Anfang nehmen beide auch genau gleich ab, aber irgendwann entwickelt der Körper eine sensorspezifische Sensibilität. Dem fehlt was und das gibt er als Signal, als boah, ich brauche irgendwas. Und das ist nämlich ein Riesenunterschied. Deswegen ist eben eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie. Und wer das verstanden hat, der kommt auch durchaus mit Intervallfasten klar. Also Intervallfasten mit einmal Pizza und einem Döner, das ist kein gutes Intervallfasten. Aber eben mit grundsätzlich gesunder Nahrungsauswahl, doch.
Aber in dem Kontext kann man ja auch deinen Punkt von Anfang aufgreifen mit dem Immunsystem. Das, was ich auch über Intervallfasten gelernt habe, weil ich mich auch damit beschäftigt hatte, war das Thema Autophagie. Ja, und diese Zellenerneuerung, die einfach durch diese größere Fastenintervalle einfach gefördert wird, was auch Immunsystem wiederum in gewisser Art und Weise trainiert und erneuert.
Mhm. Also Immunsystem ist ein ganz, ganz großes Thema. Ich weiß nicht, wie tief wir einsteigen wollen, denn was ich beobachte jetzt gerade immer noch in dieser aktuellen Zeit, dass sehr, sehr viele Menschen krank sind und auch dann länger krank sind. Mhm. Das hängt, Achtung, nicht zwangsläufig mit dem großen C zusammen. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass viele Menschen eine mangelhafte Immunabwehr haben, weil das Immunsystem Nährstoffe braucht. Entscheidend wichtig ist Eiweiß. Alleine unser Immunsystem besteht zu 1,5 Kilogramm aus reinem Eiweiß. Das ist eine Menge. Wow. Und das heißt natürlich nicht, dass die Menschen, die regelmäßig Eiweiß essen, im Bus die Haltestangen ablecken sollen. Also die werden auch mal krank. Nur der Krankheitsverlauf ist meist ein ganz anderer. Vor allem dann, wenn sie auf der anderen Seite auch einen guten Vitamin-D-Status haben. Vitamin-D-Status, das hat so viel Einfluss in Bezug auf das Immunsystem. Es reguliert die Angriffslust unserer Immunzellen. Haben wir zu wenig Vitamin D, kann der Körper völlig überreagieren gegen körpereigenes Gewebe, das nennt man Autoimmunerkrankung, oder völlig überreagieren gegen Eindringlinge in den Körper, die überhaupt gar keine Gefahr darstellen, wie zum Beispiel bestimmte Nahrungsbestandteile oder eben auch Allergene wie Blütenstaub beispielsweise. Das Vitamin D reguliert diese Angriffslust ins Positive. Das heißt, es bringt uns auf ein vernünftiges Niveau. Zink ist extrem wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem. Und die allermeisten Menschen draußen haben viel zu wenig Zink im System. Und wenn ein viraler Infekt da ist oder auch Bakterien oder Parasiten, dann verbraucht es sehr schnell sehr viel Zink. Und dann sind die eben total im Mangel. Und dann brauchen die auch mal 3, 4, 5, 6 Tage, bis sie einigermaßen wieder angriffslustig sind, um bei diesem Wort zu bleiben. Und das, was du machst mit dieser Autophagie, ist, dass du auch einen weiteren Faktor beeinflusst damit, nämlich viele Menschen aufgrund ihres typischen Lebensstils, die haben permanent silent inflammations. Das sind diese sogenannten stillen Entzündungen. Das sind permanente Reizungen im Körper. Hat auch mit der falschen Fettsäureverteilung zu tun, aber das würde jetzt zu weit reinführen ins Thema. Und dann haben die also sozusagen kleinere Brände und die Polizei in der Stadt, ich verpacke den Körper, jetzt bin ich gerade ein bisschen abgewichen, ich verpacke den Körper als Stadt mit 70 Billionen Einwohner. Wir sind also Regierungschef mit der Verantwortung über eine Stadt mit 70 Billionen Einwohner. Und das Immunsystem ist die Polizei. Und wenn die durch diese stillen Entzündungen ständig abgelenkt sind, dann hat es ein Eindringling, wie ein SARS-CoV-2-Virus beispielsweise, um beim aktuellen Thema zu bleiben, viel einfacher, die Immunabwehr zu überlisten, zu hintergehen, sich so weit zu vermehren, dass es dann echt schwierig wird, fürs Immunsystem hinterherzukommen. Dann haben wir die ganzen schweren Verläufe beispielsweise. Also deswegen ist eine Autophagie ein wichtiger Prozess, weil das die Entzündungsneigung im Körper runternimmt. Achtung, es muss aber nicht sein, wenn wir uns ohnehin anti-entzündlich ernähren. Und da habe ich schon mal ein paar Ansätze gemacht mit dem Gemüse, mit dem zuckerarmen Obst, mit dem regelmäßig Protein, mit dem etwas weniger Getreide und weniger Füllstoffe.
Patrick, du hast gerade eben auch Vitamine erwähnt. Ich meine, ich hatte jetzt zuletzt, muss man jetzt in meinem Alter auch das immer wieder machen, das erste Mal in meinem Leben so ein nicht komplettes Blutbild, sondern erweitertes komplettes Blutbild gemacht. Ja, und weil ich ja dich schon ein bisschen länger kenne und auch deine Punkte zu Vitamin D, ja, ich habe das auch explizit testen lassen und es kam raus, tatsächlich zu wenig, ja, obwohl ich so drauf achte, was ich zu mir nehme. Das heißt, ich trinke zurzeit auch deine Produkte von Vita Moment, genau, und ich fühle mich auch sehr, sehr gut. Die Frage für mich ist, dass es ja, sagen wir, nicht schwarz und nicht weiß. Zu Nahrungsergänzungsmitteln gibt es unterschiedliche Meinungen. Jetzt, du bist da ein bisschen biased, aber nichtsdestotrotz, was sind aus deiner Sicht, du hast jetzt Vitamin D und Zink genannt, was sind aus deiner Sicht essentielle Nahrungsergänzungen, die du auf jeden Fall empfehlen würdest?
Ich würde gerne einen Schritt vorher anfangen, weil ich das wichtig finde. Weil es gibt bestimmt Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Nahrungsergänzung braucht man nicht, hat man früher auch nicht gebraucht. Und dann verliert man die gleich, wenn ich jetzt sage, du brauchst Magnesium, Vitamin D, Omega 3. Ich fange einen Schritt weiter vorne an. Man muss sich mal vorstellen, wie der Steinzeitmensch früher gelebt hat. Der Steinzeitmensch, da war viel in Bewegung, hatte also viel mehr Kalorien verbraucht, musste deshalb auch logischerweise viel mehr essen, viel mehr Kalorien aufnehmen. Aber die Kalorien, die er aufnahm, waren nicht hochprozessiert, hochverarbeitet wie heute, also waren die sehr vitalstoffreich. Das heißt, er hatte vermutlich, man schätzt die 5- bis 10-fache Menge an Vitalstoffen aufgenommen, weil er mehr gegessen hat, weil er mehr verbraucht hat als wir heute. Und wir nehmen eben auch noch stark verarbeitete Lebensmittel zu uns, was den Gehalt an Vitalstoffen drastisch absenkt. Und damit ist ganz einfach erklärt, warum die früher keine Nahrungsergänzung gebraucht haben, zumal die früher im Schnitt auch nur 40 Jahre alt geworden sind. Wir haben es heute dank der Medizin und Hygiene, auch dank der Impfung geschafft, tatsächlich im Schnitt so alt zu werden, muss man ganz klar sagen. Aber wir leben eben nicht mehr so wie früher und dann kann es Sinn machen, selbst bei einer ausgewogenen Ernährung. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, weil das ist so wischiwaschi. Also dann reicht es eben so nicht mehr aus, um wirklich gut versorgt zu sein. Oder anders gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, die sagt ja, wenn wir uns ausgewogen ernähren, dann sind wir ausreichend mit allem versorgt. Und das Interessante ist, die haben absolut recht. Ausreichend. Das ist Schulnote 4. Es reicht aus, um keine klassische diagnostizierbare Mangelerkrankungen wie Rachitis, Vitamin D-Mangel oder Beriberi, das ist ein Vitamin B-Mangel, oder irgendwas anderes Schlimmes zu bekommen. Oder Skorbut, Vitamin C-Mangelerkrankung. Mhm. Das reicht, haben wir nicht mehr. Aber es gibt eine Graustufe dazwischen. Vitamin C unterversorgt, ich wundere mich nicht, dass es so viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. Da spielt zum Beispiel eine mangelhafte Vitamin C-Versorgung ebenfalls eine große Rolle. Und dann merkt man schnell, okay, dann komme ich irgendwann mit meiner normalen Ernährung an die Grenze. Und dann kann es eben Sinn machen, gezielt sogenannte Basisnahrungsergänzung zu nehmen. Und nicht umsonst, ich habe vor 5 Jahren eine Firma gegründet mit meinem Team, weil die Nachfrage aus meiner Community, ich war schon viel länger als Coach unterwegs, so groß war nach Nahrungsergänzung und ich nie mit Herzblut was empfehlen konnte, weil ich in diesem Produktionsprozess nicht drinsteckte, bei anderen Firmen logischerweise, dass ich gesagt habe, lass uns selber die besten Produkte bauen, die der Markt hergeben kann. Und so entstand das. Und es gibt bei Vitamoment ein Basispaket, was ich jeder und jedem ausdrücklich empfehlen kann. Das heißt Basic-Paket bei Vitamoment. Da ist drin Magnesium, weil wir alle Magnesium unterversorgt sind. Wir kriegen das nicht mehr über die normale Ernährung hinein. Und wir haben auch völlig andere Lebensverhältnisse als ein Steinzeitmensch früher. Ich sage nur Dauerstress latent. Und Stress verseift Magnesium. Wir haben zu wenig Magnesium im System. Magnesium ist wie ein Schalldämpfer bei Stress. Es macht uns innerlich ruhig, wenn es mal hektisch wird. Das zweite ist Omega-3, vor allem diese hochungesättigte EPA-DHA-Form, die wahnsinnig wichtig für antientzündliche Prozesse sind, für ein gut funktionierendes Gehirn. Und wenn ich jede Woche 3-4 Mal fettreichen Fisch esse, der hat zu wenig DHA-EPA, kann man auch gerne mal messen lassen über den Omega-3-Index. Man wird furchtbar erschrecken und dann sagen, alles klar, ich probiere es. Und jetzt eben das, was du auch angesprochen hast, Vitamin D. Da sind wir alle unterversorgt, aus einem ganz einfachen Grund. Ötzi, der Vorzeigesteinzeitmensch, der war ständig draußen. Was sollte er auch in der Höhle den ganzen Tag? Es war ja langweilig, es gab nicht mal Netflix. Das heißt, der war draußen. Und wenn ich permanent draußen bin, vom Frühjahr bis in den Herbst, dann habe ich natürlich eine maximale Vitamin D-Versorgung, auch weil der keine Sonnencreme hatte. Wir haben ja heute panische Angst vor Hautkrebs und schmieren uns mit Sunblocker ein. Da muss man wissen, sobald wir Sonnenschutzcreme auf der Haut haben, produzieren wir nichts mehr an Vitamin D. Das heißt, man kann den ganzen Sommer draußen verbringen und hat sich eben jedes Mal dick eingeschmiert und hat trotzdem am Ende des Sommers einen Vitamin D-Mangel. Und das ist mein Tipp, man muss mir ja gar nicht glauben, einfach mal messen lassen. Und dann ist mein Tipp, nicht beim Hausarzt nach der Bewertung des Wertes fragen, weil die sehen nur Referenzbereiche. Und wenn der Vitamin-D-Wert im niedrigen Referenzbereich ist, ist der alles andere als gut. Dann ist das eher schlecht. Meine Empfehlung, mindestens 40 Nanogramm pro Milliliter. Kämpft man mit einer Autoimmunerkrankung, Hashimoto, Thyreoiditis, Morbus Crohn oder Multiple Sklerose beispielsweise, dann sollte der Wert eher bei 80 bis 100 liegen. Das mal aus der Hüfte geschossen als erste Einschätzung. Es gibt noch viele andere interessante Nahrungsergänzungen, aber das ist ein Basispaket.
Basispaket. Das ist ja schon hilfreich. Ich meine, ich höre dir so gerne zu und ich lerne immer wieder was Neues. Vielleicht, bevor wir weitergehen, kurz zum Thema Ernährung. Jetzt Getränke. Ich meine, dass man zuckerhaltige Getränke nicht trinken sollte, ist das, glaube ich, bekannt. Eine interessante Frage bezogen auf Cola Zero oder Cola Light. Ich meine, das ist ja da, was, sagen wir, ernährungsbewusste Menschen doch immer wieder trinken. Was mich überrascht, wie ist deine Einschätzung zu diesen Getränken?
Ich möchte mal daran erinnern, dass ich früher ein Cola-Junkie war.
Deswegen frage ich ja als Profi sozusagen. Ja.
Genau, ich habe literweise, also ich kenne beide Seiten. Ich kenne die Seite mit Cola, da kann ich... Unmöglich, dass ich da wieder zurück. Es geht nicht. Ich habe mal versucht, einfach aus Spaß wieder eine Cola zu trinken. Das ist kein Witz, ich konnte es nicht schlucken, ich muss ausspucken. Weil ich habe immer noch diesen Knirscheffekt auf den Zähnen von dem Zucker. Das ist unglaublich, so ein ganz dumpfes Gefühl. Dann kam irgendwann Cola Light. Und ja, eine Cola Light ist ein Ticken besser als der große Bruder, als die Original-Cola, weil Zucker liefert nun mal Energie. Beide Produkte liefern keinerlei Vitalstoffe, gar nichts. Aber die Cola Light, Cola Zero, liefert immerhin keine Kalorien. Jetzt könnte man auch über Süßstoff lange diskutieren. Ich halte die Süßstoffe für drastisch weniger gefährlich, als es manchmal hingestellt wird. Das sind die am meisten getesteten Zusatzstoffe der Welt. Da gibt es also eine sehr, sehr stabile Datenbasis dazu. Und dass Süßstoffe Krebs machen und dass es Heißhunger macht, das ist alles Bullshit und auch ganz einfach wissenschaftlich widerlegbar. Jetzt kommt das große Aber. Cola Light, Cola Zero ist noch lange kein, auch nur halbwegs gesundes Getränk. Es ist ein Ticken besser als Original, ja, aber es ist nicht gesund und es ist auch, ich würde sagen, es ist nicht mal neutral. Es ist eher Richtung... Da machen halt einen anderen schlechte Stoffe den Freischwimmer drin.
Okay, aber trotzdem atmen jetzt einige auf, Patrick, ich glaube.
Ja, und hey, mal auch sogar eine Original-Cola oder auch eine Cola Light mal als Genussmittel zu genießen und nicht während dem Autofahren, ich telefoniere und hau nebenher eine Cola Light rein. Hey, sorry, aber das ist einfach mies dem Körper, der Gesundheit gegenüber. Aber zum Essen dazu und dann wirklich mit Genuss eine eisgekühlte, echte Cola mit Zucker oder auch eine Cola Light, das macht gar nichts aus, wenn das drumherum stimmt. Pareto-Prinzip 80-20.
Mhm. Super, Patrick. Dann ein zweites Getränk vielleicht, was auch sehr umstritten ist, Thema Kaffee. Wie also stehst du dazu?
Ja, ich trinke ja gern Kaffee, aber auch nicht sehr viel. Ich trinke meine 3 Milchkaffee, manchmal auch 4 am Tag. Kaffee ist so ein zweischneidiges Schwert. Der ehemalige Chef-Toxikologe der USA, Bruce Ames, ein Hammertyp mit unfassbar vielen Auszeichnungen, der hat es mal auf den Punkt gebracht. Kaffee hat 1000 verschiedene Wirksubstanzen, also in der Kaffeebohne. 500 sind schädlich und 500 sind sehr gesund. Ja, was fangen wir jetzt damit an? Also vielleicht als Motivation, je weniger Kaffee, desto besser. Aber ich trinke auch Kaffee, aber ich genieße ihn auch wirklich bewusst. Und noch ein toller Einsatzzeitpunkt. Wenn ich also nur 3-mal am Tag esse und ich spüre dann zwischendurch, boah, ich habe irgendwie Hunger, dann ist ein Milchkaffee natürlich ohne Zucker, das ist logisch. Aber wenn man unbedingt braucht oder mag mit Süßstoff, das ist dann in Ordnung. Aber dann ist ein Milchkaffee, Latte Macchiato, ein Cappuccino oder auch ein Kaffee schwarz natürlich, super zum Überbrücken bis zur nächsten Mahlzeit, weil kalorienfrei. Und das geht wunderbar.
Kann ich bestätigen, ich meine, aus dem Intervallfasten kennt man das ja auch. Ich lasse zum Beispiel Frühstück weg und wenn ich jetzt um 9 oder um 9:30 doch jetzt ein Hungergefühl bekomme, grüner Tee oder Kaffee, schwarz ohne Milch, und das Hungergefühl ist für die nächsten, weiß nicht, 2 Stunden gestillt.
Yes, ja, das funktioniert.
Das kann ich auch nur bestätigen. Super. Das heißt, wenn wir jetzt die Ernährung komplett verstanden haben und auch verstanden haben, dass wir das langsam ändern, kommen wir zu dem zweiten Bereich, der mich jetzt auch in meinem Leben sehr bewegt, das Thema Sport. Ich kann mich noch an deine Botschaft erinnern, die mich sehr, sehr bewegt hat, war: Sport macht dick.
Ja, ist einer meiner Thesen, beziehungsweise da ich ja früher häufig als Personal Trainer und als Fitness Coach unterwegs war und eben im 1:1 Kontakt war, kann ich bestätigen, ich beobachte das heute immer noch. Was meine ich damit? Also bei Sport macht dick reagieren gleich die Nicht-Sportler, die sagen, Gott sei Dank mache ich keinen Sport. Aber das ist natürlich falsch. Deswegen möchte ich es erklären. Es gibt viele Sportarten, die werden eher untertourig gemacht. Einfaches Beispiel ist Schwimmen gehen, ganz gemütlich, Brustschwimmen. Also ich meine das nicht auf Leistungsniveau. Leistungsniveau, da macht bestimmt nichts dick, ganz sicher nicht. Nur danach, wenn man wieder aufhört und gleich weiter ist. Oder auch Nordic Walking, also Stöckchen schleifen, Krach machen auf dem Radweg zum Beispiel. Das, was da an Kalorien verbraucht wird, ist ein Witz. Mhm. Und wenn man dann nach Hause kommt und auf der unbewussten Ebene eben dann dieses Gefühl hat, ich habe gerade Sport gemacht. Ich meine unbewusst, weil man sagt nicht, jetzt esse ich bewusst ein Brot mehr, sondern macht es eben dann unbewusst. Dann isst man danach ein Müsli, weil das ist ja gut für Sportler, und importiert aber in dem Moment deutlich mehr Kalorien, als ich während dieser halben Stunde oder Stunde Sport tatsächlich weggehampelt habe. Und auf lange Sicht gesehen macht genau dieses Verhalten dann dick. Mhm. Das bedeutet, wenn ich trainiere, dann sollte ich eben auch meinen Kalorienbedarf anpassen. In dem Fall, wenn ich untertourig trainiere, also im Pulsbereich, der jetzt einen nicht wirklich sehr fordert, dann esse ich einfach ganz normal meine gewöhnlichen gesunden Mahlzeiten weiter, muss auf gar nichts achten. Wenn ich richtig hart trainiere, dann kann man auch das etwas nach oben anpassen, dass man eben nicht in diesen Unterzucker kommt, also dass man nicht das Gefühl hat, ich habe zu wenig Energie. Aber das meine ich mit dieser These Sport macht dick.
Okay, was empfiehlst du jetzt Unternehmen und Unternehmern? Ja, weil ich kann jetzt aus meiner Perspektive sagen, ich bin ja fast 4-5 Tage unterwegs. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt, sagen wir, von der Intensität eher nur das Wochenende dafür nutzen. Aber wie wäre deine Empfehlung, hier sehr, sehr pragmatisch, ja, trotzdem sich in Form zu halten?
Man muss ja ein bisschen unterscheiden. Es gibt die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sind sehr motiviert. Das heißt, die liefern nicht nur Leistung im Job ab, sondern auch im privaten Umfeld und bereiten sich auf einen Marathon vor. Die brauchen enorm viel Zeit. Oder ein Triathlon. Also die nehme ich jetzt mal außen vor, weil die sind ja so in einer Art Tunnel drin. Ja. Und denen zu sagen, hey, mach mal ruhig, mach mal weniger, bringt viel mehr. Die würde ich in diesem kurzen Interview nicht erreichen. Ich möchte aber die ansprechen, die selber wissen, ja, ich bin eher Bewegungshomöopath. Bewegungslegastheniker. Und da würde ich empfehlen, der Weg der kleinen Schritte. Und das meine ich fast wortwörtlich. Erstmal den Alltag abscannen auf Möglichkeiten, wo könnte ich mich denn ganz normal mehr bewegen? Ich mache jetzt ein super einfaches Beispiel. Wenn man Außendienstunternehmer ist oder viel mit dem Auto unterwegs ist, dass man das Auto mal auf einem großen Parkplatz bewusst ganz hinten parkt oder in der Seitenstraße und dann eben die paar Meter läuft. Achtung, wichtig, diese paar Meter, die ziehen einem nicht das Fett von den Rippen wie eine nasse Tapete von der Wand. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir ein Bewusstsein für den Alltag schaffen, wo wir uns mehr bewegen können. Mhm. Ein anderes Beispiel ist eben, die Treppe zu laufen. Jeder kennt diesen Tipp. Jeder. Es gibt keine Ausnahme. Wenn ich aber beobachte, gerade wenn ich Bahn fahre, im Bahnhof, die Menschen saßen 6 Stunden neben mir in der Bahn und fahren dann mit der Rolltreppe hoch oder runter am Bahnhof. Und das meine ich mit, wir sind so unbewusst auf diesem Energiesparmodus, dass wir genau das wieder durchbrechen sollten, dürfen und eben dann tatsächlich die Treppe nutzen. Ich kann verstehen, im Anzug mit Gepäck, im Hochsommer bei 30 Grad, ehrlich, da würde ich auch dann die Rolltreppe nehmen. Also man muss es nicht übertreiben, aber nicht sofort nach Ausreden suchen, wo es nicht geht, sondern die Möglichkeiten suchen. Das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und das ist der allererste Schritt. Man kann ja beispielsweise auch in der Bahn ab und zu mal aufstehen vom Sitz und eben da mal den Gang vor- und zurücklaufen. Ohne Ziel. Die Toilette vielleicht 3-4 Waggons weiter wegnehmen. Durch die Reihen laufen. Das ist nur ein Beispiel, was so gerade spontan einfällt. Jede kleine Bewegung ist besser als keine Bewegung. So, und wenn man das einigermaßen drauf hat, ja, dann kann man natürlich auch Sport machen. Und Sport ist, also da können wir jetzt auch wie einen eigenen Vortrag drüber machen, was optimal wäre, wie man da rangeht. Ich möchte es versuchen, möglichst einfach zu halten. Die effektivste Sportart, die wir machen können, und damit meine ich Zeit-Nutzen-Quotient, das ist definitiv Krafttraining. Alles, was die Muskulatur kurz und intensiv trainieren lässt. Wir müssen uns immer vorstellen, ein Muskel will sich nicht verändern. Er will nicht stärker werden. Warum? Ein dichterer, festerer Muskel verbraucht rund um die Uhr mehr Kalorien. Und man bedenke immer die Evolution des Menschen, wo es eben Millionen Jahre lang echt knapp war mit Kalorien, immer wieder. Deswegen müssen wir den Muskel zwingen. Das macht keinen Sinn, jeden Tag 15 Liegestütze zu machen. Dann können die ersten 1, 2, 3, 15 Liegestütze gut sein für den Körper, er passt sich an, aber irgendwann sagt er, was willst du von mir? Ich kann's doch, jetzt lass mich doch in Ruhe. Er wird sich nicht weiterentwickeln. Und deshalb ist es wichtig, den Muskel immer neu rauszufordern. Nicht über Gebühr, nicht, dass man fix und fertig ist, aber jeden Tag ein paar Liegestütze mehr oder eben dann andere Übungen noch mit einführen. Das wäre meine Idee, um da langsam mit dieses Thema ranzukommen. Als Unternehmer ist es vermutlich einfacher, einen Sport zu finden, den man für sich alleine machen kann. weil man eben da Termine mit Freunden auf dem Bolzplatz beispielsweise sicherlich nicht so einfach organisiert bekommt, wie jemand, der eben einen geregelten Arbeitstag hat. Aber da muss man eben was finden, was individuell am besten ist. Und wer Lust hat, auf meinem YouTube-Kanal, da habe ich mal gemeinsam mit meiner Frau 7 Workouts gemacht, die man zu Hause ohne irgendwelches Hilfsmaterial machen kann. Keine Gewichte, man braucht nichts, keine Gummibänder, gar nichts, nur mit dem Körpergewicht. Sie macht immer die einfache Variante, ich mache die etwas herausfordernde Variante. Da gibt's eine extra Playlist, nennt sich Quarantäne-Workout, weil damals im ersten Corona-Lockdown haben wir für meine große Community genau das gemacht. Coole Workouts, die nur wenige Minuten dauern, jedes Mal ganz anders aufgebaut sind, wird keine Sekunde langweilig, ist sehr fordernd und das fördert eben dann auch die Muskelregeneration. Also wer Lust hat, guckt sich das an und macht einfach mal ein so ein Workout mit.
Danke dir. Kann ich bestätigen, es lohnt sich. Patrick, vielleicht noch zu Thema Kraftsport. Für mich war das jetzt eine sehr interessante Erkenntnis. Ich habe mich zuletzt mit dem Verfall der fluiden Intelligenz beschäftigt, die einfach jetzt kommt. Und die einzige Möglichkeit jetzt, das sagen die Forscher aus Australien, die einzige Möglichkeit, das präventiv ein wenig zu verlangsamen, ist Kraftsport. Das heißt, alleine aus der Perspektive, wenn man jetzt die fluide Intelligenz möglichst lange behalten möchte und Kreativität und, sagen wir, Problemlösungskompetenz und Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, dann sollte man schon Kraftsport machen. Und das war für mich auch eine interessante Perspektive, dass es auch für den Kopf etwas, was präfrontale Kortex schützt.
Ja, das liegt daran, dass ein halbwegs intensives Training, das muss ich an dieser Stelle nochmal ganz betont gesagt haben, weil 10 Liegestütze jeden Tag machen, wird einen nicht wirklich weiterbringen. Ist besser als keine Liegestütze, muss man auch ganz klar sagen, um auf einem niedrigen Level auch erhalten zu können, die Muskulatur. Aber schon so ein bisschen, dass es fordert. Dann wird auch im Gehirn ein Botenstoff ausgeschüttet, der heißt BDNF abgekürzt. Und das ist, man nennt es auch gerne den Gehirndünger. Das ist wie ein Dünger für das Gehirn. Das ist Punkt Nummer 1, was eben hilft, genau das zu unterstützen, was du gerade erwähnt hast. Auf der anderen Seite kommt noch ein anderer Punkt dazu. Und es geht jetzt nicht nur ums Gehirn. Das Gehirn ist ja ein entscheidend wichtiges Organ für uns, aber es gibt noch ein paar andere wichtige Organe. Die Muskulatur ist die Grundlage dafür, dass alle unsere Organe leistungsfähig bleiben. Warum? Nur wenn wir uns bewegen, wenn wir aktiv sind, wenn wir die Muskulatur also in Bewegung halten, dann müssen alle Organe, Leber, Nieren, Lunge, Herz, Milz, was auch immer, Darm natürlich auch, alle die müssen praktisch zuliefern für eine bewegte Muskulatur. Eine bewegte Muskulatur braucht mehr Energie. Und wenn wir Energie produzieren, dann muss der Körper mehr arbeiten. Und das sind alle Organe mit ihrer jeweiligen Aufgabe beteiligt. Heißt, trainierte Muskeln, trainierte Organe, heißt hohe Leistungsfähigkeit bis ins höchste Alter. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade mit dem Älterwerden. Also jenseits der 40 sollte man dringend sich Gedanken machen, wenn bisher unsportlich war, dass man eben anfängt mit ganz dezenten Übungen. Nochmal, der einfachste Weg wäre, guckt euch mal diese Playlist auf meinem YouTube-Kanal an und dann eben mal so ein Workout mitmachen, um zu fühlen, wie sich das anfühlt.
Super, danke dir. Vielleicht zu dem Thema Einstellung, wie man überhaupt das alles hinkriegt. Du hast ja schon ein paar Punkte genannt, die wesentlich waren, zum Beispiel der Weg der kleinen Schritte. Ich meine Atomic Habits, ja, James Clear hat jetzt hier sehr, sehr spannendes Buch auch geschrieben, wie man mit 1% besser jeden Tag einfach weiterkommt. Also Intensität wird immer von der Konsistenz geschlagen. Ja, das genau. Ist, im CrossFit hast du gestern, wie hast du das gesagt?
Consistency is the key.
Genau. Wie sieht dein System für Durchhalten und Ziel erreichen aus?
Da bin ich leider nicht das richtige Vorbild. Aus folgendem Grund. Ich bin ja berufsbedingt regelrecht dazu gezwungen, meinen Körper zur Schau zu stellen. Ich mache es bewusst ein bisschen überspitzt. Ich renne nicht permanent im Muskelshirt rum, aber es tut schon ganz gut, wenn die Menschen sehen, ah, der Heizmann scheint was davon zu verstehen, dass ich eben mit meinen 48 immer noch ein Sixpack habe und Körperfettgehalt von unter 10% und das ganzjährig, ohne Ausnahmen. Das hilft natürlich, weil die Leute mir dann eher glauben, dass
Kompetenz vor Führung. Kompetenz vor Führung ist das sozusagen.
So ist es. Deswegen bin ich auch kein Vorbild, weil ich habe einen anderen Motivationshintergrund. Ich würde viel lieber erklären, wie man es selbst schaffen kann, sich von einem nicht so gesunden Lebensstil Richtung eines gesunden zu bewegen. Und das war das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe mit diesem psychologischen Trick. Ist das in Ordnung für dich?
Oder selbstverständlich, machst du es.
Ich werde aber nachher auch noch zwei, drei Motivationstipps, die ich regelmäßig anwende, erwähnen, die echt gut funktionieren. Und da muss man kein Spitzensportler für sein. Ich empfehle immer, also zunächst muss man anfangen, wir Menschen leben hauptsächlich über unsere Gewohnheiten. Gewohnheiten haben sich über Jahrzehnte manifestiert, weil sie sich bewährt haben, weil sie einfach unseren Alltag extrem vereinfachen. Alles, was gewohnt abläuft, braucht keine bewusste Aufmerksamkeit mehr. Und Aufmerksamkeit ist gleich Disziplin. Und jeder von uns hat eine Art Disziplinsmuskel. Ich vermute mal ganz stark, dass die Menschen, die hier zuhören, die haben einen ausgeprägten Disziplinsmuskel, weil sonst wären sie nie dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Ganz klare Sache. Trotzdem machen auch diese Menschen in Bezug zur Gesundheit den großen Fehler, dass sie eben dann einen Marathon sprinten wollen. Und das ist der generelle Fehler, den die Menschen machen. Sie wollen schnelle Veränderungen, gerade beim lästigen Thema Gewicht oder als Überbegriff Gesundheit, und rennen einen Marathon los. Sie sprinten ihn und klatschen dann nach einem Kilometer bewusstlos gegen einen Laternenpfahl. Und ich sage, Leute, nehmt doch mal Tempo raus. Jeder und jede schafft einen Marathon aus dem Stand. Viele sagen, nein, ich auf gar keinen Fall. Ja, warum? Weil sie eben sofort die Sprinter haben, die Marathon in 2 Stunden und 15 Minuten schaffen. Das ist aber falsch. Wie wäre es denn, wenn wir das Tempo rausnehmen und eben für den Marathon dann 6, 8, 10 Stunden brauchen, dass wir eben auch spazieren gehen? Ja, dann dauert es länger, aber was juckt das? Weil normalerweise wäre man nach 1 Kilometer zusammengeklappt. Und so schaffe ich die 42 Kilometer plus ein paar hundert Meter oder ich glaube 125 Meter. So schafft man es. Und genau so sollte man rangehen beim Thema Ernährungsumstellung, sage ich jetzt einfach mal, oder auch mehr Sport. Ich sage, dieser Disziplinsmuskel darf nicht überstrapaziert werden, weil da muss jeden Tag auch für berufliche und auch private Entscheidungen beansprucht werden. Und wenn wir eine Diät machen, dann haben wir maximalen Fokus auf alles, was sich jetzt verändert im Gesundheitskontext, brauchen maximale muskuläre Disziplins, muskuläre Anspannung oder Anstrengung, die fehlt aber dann im privaten und beruflichen Kontext. Und wehe dem, es kommt dort zu einer unbewussten oder nicht unbewussten, einer spontanen Herausforderung. Da muss man diese Disziplin verteilen auf diese Diät und eben dann auf diese berufliche, private Herausforderung. Ist doch völlig klar, dass wir dann aufhören mit dieser Diät. Jetzt kommt, vielleicht noch ganz kurz 2, 3 Takte zum Thema Schweinehund. Viele sehen den als Feind. Ich sage, das ist falsch. Denn der Schweinehund hat die wichtige Aufgabe, unsere liebgewonnenen Gewohnheiten zu verteidigen. Der beschützt die und er ist wie ein echter Hund. Jeder, der einen Hund hat, weiß genau, wenn man eine Viertelstunde aus dem Haus ist, sich mit dem Nachbar unterhält, wieder reinkommt, der freut sich, als ob man 3 Jahre sich nicht gesehen hätte. Weil ein Hund kann nicht in die Zukunft gucken. Für den ist das Hier und Jetzt das Entscheidende. Und genau so ist der Schweinehund. Das sieht nicht den Blick von uns. Hey, wenn ich jetzt durchhalte, dann habe ich in 2 Wochen eine tolle Figur, ich fühle mich viel besser. Das sieht er nicht. Das muss man akzeptieren. Und wenn die Menschen versuchen, ihre Gesundheit von heute auf morgen auf einen Schlag zu verändern, wäre das so, als ob wir einen unerzogenen Hund für 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf eine Schweinehundeschule stecken würden. Jetzt kommt meine Idee. Ich nenne ihn den perfekten Tag. Man nimmt diesen Schweinehund und nimmt sich einen Tag pro Woche vor, beispielsweise einen Samstag, das ist für viele ein etwas ruhigerer Tag. Und an diesem einen Tag halten wir uns ganz bewusst an bestimmte Gesundheitsregeln. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt wirklich noch im Detail durchgehen wollen, das ist eine ganze Menge. Man lernt es bei mir im Coaching und zwar ganz nebenbei, ohne viel Zeitaufwand zu brauchen, aber es sind so ein paar Tricks, die man anwenden kann. Einen Tag pro Woche und diesen Tag wiederhole ich Woche für Woche für Woche. Und ich mache nichts vor, die ersten 1, 2, 3 perfekten Tage, sprich Wochen, das sind eine gewisse Herausforderung, weil ich ja vorausplanen muss, okay, was esse ich denn an diesem Samstag? Wie starte ich mein Frühstück? Wo packe ich meinen Sport rein? Welchen Sport? Was mache ich mir mittags? Wie esse ich zu Abend? Oh, abends sind wir zu Freunden beim Essen eingeladen. Wie löse ich das denn? Also auch das ist raus aus alten Mustern. Früher musste man sich überhaupt keine Gedanken drum machen. Und jetzt ist es halt eben ein neues Umfeld. Aber wenn man diesen Tag Woche für Woche macht, merkt man nach 3, 4, 5 Wochen, das wird immer leichter. Es wird gewöhnlicher. Man weiß genau, hey, das Frühstück, das nehme ich jetzt jeden Morgen zu mir, immer an diesem Samstag, schmeckt mir total gut. Mittags esse ich einen Salat. Ich habe sogar eine ganz tolle Salatsoße für mich entdeckt, eine selbstgemachte. Und dann macht einem das plötzlich Spaß. Und jetzt passiert das Entscheidende auf der unbewussten Ebene und da sind wir auch durch. Ich werde die Regel oder Regeln dieses perfekten Tages, dieses Schweinehundeschulentages, die mir super einfach gefallen sind, die mir richtig gut getan haben im Rückblick, die werde ich automatisch, Achtung, ohne zur Hilfenahme von diesem Disziplinmuskel, weil es mir einfach gut geht damit, mit in einige andere Tage übernehmen. Mal weniger, mal mehr. Es geht nicht um 7 perfekte Tage, die habe ich auch nicht, die will ich auch nicht. Das ist lebensfremd, das ist nicht realistisch. Mhm. Es geht darum, dass wir alte, schlechte Gewohnheiten auf Dauer durch bessere Gewohnheiten verändern. Aber das im Spaziergehtempo. Und irgendwann, nach 3 Monaten, vielleicht auch nach 6 Monaten, reflektieren wir, wie habe ich mich vor einem halben Jahr ernährt? Wie ernähre ich mich heute? Wow, da hat sich einiges verändert. Und dann merkt man plötzlich, das war leichter, als ich dachte. Deswegen heißt mein Online-Coaching auch leichter, als du denkst. Wenn wir die Geduld mit an den Start bringen, das ist der entscheidende Punkt und den Weitblick. Aber ich bin mir sicher, die Menschen, die hier zuhören, die haben genau diesen notwendigen Weitblick. Manchmal aber auch nur berufsbedingt. Leider nicht auf das eigentlich Wichtigste, nämlich auf die Gesundheit. Da mangelt es manchmal ein bisschen.
Ja, man sagt ja so schön, die erste Hälfte des Lebens versucht man Geld zu verdienen und in der zweiten Hälfte das Geld auszugeben und die Gesundheit wieder zurück zu erlangen. Ja.
Genau,
und
die erste Hälfte auf Kosten der eigenen Gesundheit, weil da geht es einem noch einigermaßen gut. Ja. Und der zweiten merkt man dann, oh, meine Gesundheit ist ruiniert und jetzt muss man genau dieses Geld investieren und das muss nicht sein.
Und du hast ja auch ein paar sehr prägende Prinzipien. Von den prägenden Prinzipien, was ist dein Lieblingsprinzip, was man jetzt mit aufgreifen kann und sagen, wenn man dem folgt, kommt der Erfolg?
Einer der wichtigsten ist reflektieren. Und zwar auf das, was einem gelungen ist. Auch hier bin ich mir ziemlich sicher, dass die zuhören, die kennen das. Aber erfolglose Menschen haben auch deshalb wenig Erfolg, weil sie sich für jeden Fehler, den sie auf dem Weg zu einem besseren Leben machen, sich selber fertig machen. Und wenn man sich permanent fertig macht für etwas, was jetzt nicht optimal funktioniert hat, dann nagt das gewaltig am Selbstvertrauen. Und das ist katastrophal, weil wenn ich mir nicht selbst vertraue, dann stelle ich immer wieder in Zukunft alles, was ich tue, in Frage, weil ich mir nicht mehr vertraue. Und dann mache ich mich abhängig von der Meinung anderer. Ich muss ganz ehrlich sagen, das darf ich hier in diesem Podcast gerne sagen, das hilft natürlich meinem Business, weil die Menschen dann mir vertrauen. Aber meine Absicht ist, sie wieder in das Vertrauen zurückzubringen, indem sie eben den Weg der kleinen Schritte machen, Erfahrungen mit sich selber sammeln und sagen, hey, ich habe es echt geschafft. Ich habe mir Zeit gelassen, deswegen habe ich es geschafft. Also, der Weg der kleinen Schritte und jeden Tag reflektieren, was habe ich denn umgesetzt? Und sich nicht dafür kaputt machen, was ich jetzt nicht geschafft habe. Das ist ein Fehler.
Ich glaube, Patrick, was mir damals geholfen hat, zu verstehen, wenn ich etwas vornehme, auch was Kleines, und das tatsächlich einhalte, dann kann ich mir selbst über den Weg trauen. Ja? Das ist ja. Selbstvertrauen. Ja? Und das ist eine sehr, sehr schöne Reflexion, glaube ich, auch auf dieses Thema.
Und, wenn du magst, Georgi, vielleicht noch eine Idee, wenn man sich mal ganz rudimentär anfangen möchte. Man nimmt sich jetzt mal für 21 Tage lang vor, ab diesem Podcast jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit spätestens ein Glas Wasser getrunken zu haben. Das ist natürlich abhängig davon, wenn ich aufstehe. Also wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann macht 8 Uhr keinen Sinn. Also es sollte innerhalb der ersten halben Stunde nach dem Aufstehen sein. Ja, wenn ich um 7.30 Uhr aufstehe, dann muss ich bis 8.00 Uhr, nicht 8.01 Uhr, bis 8.00 Uhr und 0 Sekunden. Also bis dahin muss ich ein Glas Wasser getrunken haben. Wichtig, es geht nicht um, Wasser ist so gesund und das bringt einen dann fluide in den Tag. Nein, es geht darum, dass ich mir selbst vertraue, dass ich diese super einfach umzusetzende Regel umsetze. Das heißt, ich stelle mir im Wecker einen Alarm und ich muss es geschafft haben. Wichtig ist, wenn ich es, warum auch immer, es gibt keine Ausrede, nix, auch ein Notfall, man kann auch im Notfall ein Glas Wasser schnell runterstürzen. Wenn ich innerhalb von 21 Tagen einmal von dieser Regel abweiche, wenn also 8 Uhr und eine Minute ist, dann fange ich diese 21 Tage wieder konsequent von vorne an, bis ich es umgesetzt habe. Um sich selber zu beweisen, wenn man sich selber nicht vertraut, dass man eben sich doch vertrauen darf.
Patrick, danke. Die erinnert mich sehr stark an Jens Kossen und sein Selbstentwicklerkonzept. Finde ich toll. Hat mir auch in meinem Leben sehr, sehr geholfen. Und Vielleicht noch zwei Fragen, die mich grundsätzlich zu Themen Gesundheit und Sport und einfach Immunsystem interessieren. Einmal das Thema die Kälte. Mhm. Ja, das heißt, Kälte, so Cold Exposure, das heißt, man sich Kälte aussetzt. Ich glaube, wir machen das zu wenig. Das ist aber ein, sagen wir, verdammt gesundes Mittel, das eigene Immunsystem zu resetten und zu stärken. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema?
Im Prinzip ist es relativ einfach zu erklären. Jetzt gehe ich an den Anfang des Gesprächs. Ich sprach von Energie. Es geht letztendlich immer im Gesundheitskontext, im kompletten Leben um Energie. Energie heißt in der kleinsten Einheit in der Biochemie bei uns ATP, Adenosintriphosphat. Das ist die Währung, das Bezahlmittel in unserem Körper. Wie der Euro, wie der Dollar, wie der Yen. Und wenn wir zu wenig von diesem Zahlungsmittel haben, dann muss der Körper eben die Systeme bedienen, die überlebenswichtig sind. Aber dann bleibt eben nicht mehr viel für beispielsweise Kreativität übrig oder das, das Immunsystem. Die Immunpolizei, die wird eben dann nur, die bekommt nur wenig finanzielle Mittel zur Verfügung. Dann sagen die, ja, okay, alles gleich, wir kommen noch ein bisschen was. Ich mache meine Arbeit so, wie sie eben machen muss. Aber jetzt besonders hart arbeiten will ich da nicht. So kann man sich's wunderbar bildhaft vorstellen. Was macht Kälte? Kälte ist ein intensiver Reiz auf alle Kraftwerke in unserem Körper. Jetzt Achtung, die Kraftwerke, die heißen ja Mitochondrien und die haben letztendlich zwei Aufgaben. Zum einen produzieren sie genau dieses Zahlungsmittel ATP, da wird das hergestellt. Und auf der anderen Seite, durch sogenannte Wärmeentkopplung, entsteht Wärme. Und wir sind nun mal Warmblüter. Wir müssen unseren Körper auf knapp 37 Grad, egal welches Wetter draußen, und auch Tag und Nacht relativ konstant halten. Also müssen die Kraftwerke permanent grundfeuern. Wenn wir jetzt einen starken Kältereiz auf den Körper erzeugen, ja, was passiert dann? Der Körper muss maximal seine Kraftwerke anwerfen. Das ist wie ein ganz normaler Automotor, den man mal wieder in den hohen Drehzahlbereich reinjagt. Das tut dem ab und zu mal ganz gut, dass eben so irgendwelche Ablagerungen weggesprengt werden. So ähnlich kann man sich das vorstellen mit den Kraftwerken, mit diesen Mitochondrien. Wenn wir also einen Kältereiz im Körper aussetzen, dann produzieren die auf einen Schlag mehr von diesem ATP, von dieser Wärmeentkopplung, und wir haben auf einen Schlag mehr von diesem Zahlungsmittel. Und plötzlich haben wir wieder jede Menge Euro in der Stadt, um wieder das Immunsystem, die Polizisten, hey, ihr kriegt mal einen Bonus, ihr kriegt einen Corona-Bonus oder was auch immer. Dann könnt ihr wieder richtig ordentlich arbeiten. Und so kann man sich das spielerisch vorstellen.
Okay, also aus der praktischen Sicht kann ich einfach bestätigen, das tut einem gut. Jetzt, du hast mit dem Glas Wasser diese 21 Tage erwähnt. Ich habe mit dem kalten Abduschen begonnen, vor einigen Jahrzehnten inzwischen. Und man steigert einfach über die Zeit auch die Anzahl der Sekunden. Ich muss sagen, ich zähle das noch in Sekunden, nicht in Minuten. Das macht aber Spaß, weil man schon etwas wirklich geschafft hat. Und der Körper fühlt sich wirklich frischer. Ja, deswegen meine Empfehlung, dieses kalte Abduschen mit gewissen Atemtechniken, geht das wirklich 1,5 Minuten irgendwann ohne Probleme. Aber das, du läufst auch mit deinem T-Shirt im Winter, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt.
Ja, also ich bin echt ein kleiner Hochofen. Für mich ist Wärme weniger erträglich als Kälte. Möglicherweise wird mir das im kommenden Winter helfen. Ich weiß es schon. Okay. Aber das ist eben auch, weil ich wahnsinnig gut funktionierende Mitochondrien habe. Sonst könnte ich auch diesen Sport, den ich mache, nicht in dieser Intensität machen. Ich bin ein Energiebündel. Ich laufe auf Kernkraft sozusagen. Und diese nie enden wollende Energie, die hilft mir nicht nur beim Sport, die hilft mir auch im Leben. Also ich habe eine sehr hohe berufliche Belastung. Ich habe eine Firma mit über 30 Mitarbeitern. Ich muss kreativ permanent abliefern und Kreativitätsprozesse brauchen unglaublich Energie. Ich kann hochkonzentriert über Stunden arbeiten und dann direkt danach noch meinen sehr intensiven Sport machen. Dann habe ich eine Familie mit zwei sehr energetischen Kindern, mit einer sehr lebendigen Frau, und das kostet alles Energie. Aber wenn man eben mehr Energie hat, als man braucht, dann fällt einem das leicht und dann ist das Leben leicht. Und das ist das, wohin ich motivieren möchte. Achtung, durch langsame, schrittweise Veränderung.
Patrick, kurz, das hochkonzentrierte Arbeiten, das kenne ich ja auch. Das ist ja verdammt schwer, wenn man im Flow ist, eine Unterbrechung herbeizuführen. Es gibt aber viele Studien, die sagen, es ist ungesund, 4 Stunden am Stück zu sitzen und nichts zu machen, quasi mit dem Körper, nur zu denken. Wie ist da deine Einschätzung? Gibt es da Tricks, wie man das Energielevel hier hochhält?
sagen wir so, wenn man wirklich keinen Sport macht, dann ist es schon gut, dass man sich ab und zu dazu zwingt, eben dann wieder in die Bewegung zu kommen. Bei mir ist es aber so, weil ich eben, nochmal, ich bin ja nicht das Vorbild, weil ich eben weiß, nach 4 Stunden hochkonzentrierter Arbeit mache ich dann meinen Sport. Und auch dahin muss ich mich dann überwinden. Es ist nicht so, dass ich sage, yes, jetzt endlich wieder intensives Training. Deswegen wollte ich auch noch 2, 3 Tipps loswerden, wie man eben auch dann sich da motivieren kann. Die kann man übrigens wunderbar auch dann in andere Bereiche transferieren. Also bei mir ist es auch dann die Überwindung. Aber ich weiß eben, nach 4 Stunden habe ich dann ein kurzes intensives Training und das Gefühl danach, das ist unbezahlbar. Das ist die Belohnung. Das ist dieses, ich nenne es Synapsenfasching. Da machen die Glückshormone eine Polonaise durch den grauen Matsch. Das fühlt sich gut an. Die können aber auch nur gebastelt werden, wenn entsprechende Nährstoffe zur Verfügung stehen.
Danke dir, Patrick. Also wieder schöne Bilder im Kopf. Vielleicht die letzte Frage zum Thema sagen, gesundem Lebensstil, Schlaf. Ich glaube, das ist das, was häufig unterschätzt wird.
Ja.
Was ist deine Empfehlung und auch vielleicht nochmal die Bedeutung des Schlafs?
Also beim Schlaf ist es so, das ist wie eine Art Reinigungsprozess. Es gibt ja diesen Spruch, schlafen tue ich genug, wenn ich tot bin. Das Problem ist, dass die meisten eben dann tatsächlich früher tot sind, als sie müssten. Also Schlaf ist echt keine Verschwendung. Es gibt verschiedene Schlafphasen. Ich möchte nur 2 ansprechen. Es gibt die Tiefschlafphase, da ist der Körper komplett relaxed, also wie tot, nur die Überlebensfunktionen laufen noch. Und das ist die Zeit, wo auch maximal Wachstumshormone, das HGH, das Human Growth Hormon, ausgeschüttet wird. Und das sind wie kleine Bauarbeiter, die durch die Stadt gehen und sich Schäden angucken und dann völlig in Ruhe reparieren können. Weil auch hier bei uns in Deutschland beispielsweise, wenn irgendwo Schäden sind, dann mitten im Mittagsbetrieb die Schäden zu reparieren, ist durchaus eine andere Herausforderung, als wenn man das alles nachts in einer ruhigen Phase erledigen könnte, wo eben dann deutlich weniger Verkehr ist, Straßenschäden beispielsweise. So ist es dann vergleichbar mit dem Körper. Dann werden da auch die Eindrücke des Tages verarbeitet, auch insbesondere in der sogenannten REM-Phase, also Rapid Eye Movement. Das ist da, wo die Augen sehr schnell hin und her gehen. Ja. Man muss sich folgendermaßen vorstellen, den ganzen Tag nehme ich Dinge auf, Informationen auf, muss Dinge lernen. Und die merke ich mir aber noch nicht. Das ist so, als ob man den ganzen Tag Einkaufstüten voll hat und in den Flur des Hauses stellt. Und nachts fange ich dann an, in der REM-Phase diese Einkaufstüten auszuräumen, zu versorgen in Schränke, in eine Vorratskammer, dann vielleicht irgendwo in den Keller runter. Ich räume diesen Flur leer.
Aufräumen.
Genau, ich räume auf, damit ich am nächsten Morgen dann wieder einen leeren Flur habe, damit ich wieder neue Einkaufstüten reinstellen kann. Aber ich weiß auch, wo ich das Zeug hingeräumt habe. Deswegen ist ein gesunder Schlaf so unglaublich wichtig. Und da gibt's natürlich schon ein paar Regeln, die man einhalten sollte.
Okay.
Können wir jetzt auch wieder einen eigenen Vortrag drüber machen. Das entscheidende Hormon ist das Melatonin. Das ist ein Einschlafhormon, das bei den meisten aber nicht mehr ausreichend produziert wird, durch verschiedene Gründe. Blaulichtexposition, bis abends auf dem Handy rumfummeln ohne Blaulichtfilter oder am Smartphone, Tablet und so weiter. Fernseh gucken, aufregende Filme. Dann Alkohol ist ein Riesenproblem. Alkohol unterbindet nämlich genau diese erste wichtigste Tiefschlafphase. Wir schlafen zwar besser ein mit Alkohol, weil unser Regierungssprecher die innere Stimme einfach mal die Fresse hält oder rumlallt und dann kommen wir auch schneller in den Schlaf tatsächlich. Aber diese regenerativen Phasen sind eben dann nur rudimentär. Die richtige Temperatur ist wichtig, ja, dass man eben so bei 16 bis 18 Grad schläft. Wenn es im Sommer sehr, sehr heiß ist beispielsweise, empfehle ich entweder ein nasses Handtuch über den Körper zu legen, dass man gut einschlafen kann, oder feuchte Socken anzuziehen. Das eben
feuchte
dann
Socken. Okay.
Feuchte Socken, tatsächlich, weil dann verdunstet das und dann sind die Füße ein Ticken kühler und dann kommt man auch besser ins Schlaf. Man kann es zumindest probieren. Also für mich ist ein feuchtes Handtuch über dem wenig eingeleiteten Körper eine wunderbare Möglichkeit. Ich habe es leider im Sommer auch immer 27 bis 28 Grad in meinem Schlafzimmer. Das ist eine ganz üble Schlaftemperatur, leider. Aber das ist eben die Herausforderung des Lebens. Da muss man Lösungen für finden.
Und Anzahl der Stunden? Gibt es da eine Richtgröße?
Ja, also man sagt 7 bis 9 Stunden. Also alles unter 6 wird auf Dauer für die allermeisten kritisch. Und ja, es gibt natürlich die
Leute, die mit 4 zurechtkommen, genau.
Ja, die haben wirklich dann 4, 5 Stunden und sind topfit. Das gibt es. Aber ich würde es nicht provozieren. Entweder ist es so oder es ist nicht so. Entscheidend sind eben die Tiefschlaf- und die REM-Phasen. Du hast ja auch diesen Oura-Ring. Ich habe ihn jetzt gerade leider nicht an. Ich habe ihn gerade vorhin ausgezogen.
Ich habe einen.
Du hast einen an. Sieht man jetzt im Podcast nicht. Aber das ist ein Ring, der misst wunderbar den Schlaf. Den habe ich regelmäßig an. Und der zeigt eben auch die REM-Phasen an, die Tiefschlafphasen an. Und es gibt Menschen, die haben sehr wenig Leichtschlaf und verhältnismäßig dann viel Tief- und REM-Schlaf. Und die kommen mit weniger aus. Aber so ein Fitness- oder so ein Schlaftracker, der zeigt einem das. Und dann kann man selber gucken, wie viel Schlaf man braucht. Also 7 bis 9 Stunden, das macht schon echt viel aus. Weil man sagt, ja, dann verschlafe ich ja meine Produktivität. Eben nicht. Ja. Man wird deutlich produktiver. Man kann viel konzentrierter arbeiten. Das heißt, für eine Aufgabe, für die ich normalerweise ausgeschlafen eine halbe Stunde brauche, brauche ich dann nicht ausgeschlafen eine Stunde oder vielleicht sogar eineinhalb und komme nicht auf die gleichen Ergebnisse. Das muss man natürlich immer langfristig betrachten. Ja, also ich muss auch sagen, Schlaf ist bei mir auch somit die größte Herausforderung, muss ich ganz ehrlich zugeben, da arbeite ich immer noch dran und experimentiere. Auch ich bin nicht perfekt ausgeschlafen. Gut, ich habe auch noch 2 kleine Kinder. Das kommt auch noch mit dazu. Die rauben einem auch schon den Schlafrhythmus, weil ich bin eigentlich typisch Eule. Also ich gehe sehr gerne spät ins Bett und schlafe morgen, aber eigentlich gerne bis 8 oder 8:30. Das ist mein typischer Schlafrhythmus. Geht nicht mit einer Familie.
Na, kann ich nachvollziehen.
Ja. Man kann nicht alles haben.
Aber die Balance sollte passen, ja. Patrick. Vielleicht zu diesem Thema als Unternehmer. Ich meine, du warst ja schon immer erfolgreich, sowohl auf der Bühne als auch in deinem Coaching-Business. So die letzten 5, 6 Jahre hast du ein sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Und das erfordert natürlich andere Leadership-Fähigkeiten, und weil du jetzt plötzlich ein Team mitführst mit 30 Mitarbeitern, das ist natürlich schon eine Nummer. Ja. Mhm. Hat sich für dich etwas verändert, sozusagen auch aus der Perspektive des Energielevels und deines Achtens drauf, quasi vor 5 Jahren versus die letzten 5 Jahre?
Also vor diesen 5 Jahren steckte ich in einem Management drin, das durchaus auch viele Fehlentscheidungen getroffen hat. Also in Summe gesehen, im Rückblick, hat es mit dazugehört zum Entwicklungsprozess. Also ich hatte 10
so lernt man.
Harte, sehr, sehr anstrengende Jahre hinter mir. Aber sie haben sich gelohnt, weil sie aus meiner Person eine Marke gemacht haben. Aber wir haben viele auch finanzielle Fehlentscheidungen getroffen. Das heißt, ich habe mich zu sehr auf die anderen verlassen, auf meine Geschäftspartner. Mhm. Von denen habe ich mich dann freundschaftlich, muss man ganz klar sagen, getrennt. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt gerne mein eigenes Ding machen und bin mit anderen Menschen zusammengekommen, mit jungen Menschen, hungrigen Menschen. Und ich habe noch nie so ein fantastisches Team an der Seite gehabt, wie ich es jetzt habe. Also es gibt nichts, und ich möchte das betonen, ich weiß nicht, ob Sie diesen Podcast zufälligerweise anhören, es gibt nichts, wo ich irgendwo einen Zweifel dran haben könnte. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn ich konnte durch dieses Team, durch diese Superstruktur, einem hervorragenden Teamleader und extrem motivierten Menschen, weil ich die auch angesteckt habe mit diesem Gesundheitsthema. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Corona hat da natürlich geholfen, weil die Menschen viel mehr sensibilisiert sind auf das Thema Gesundheit. Was kann ich für mich selbst tun? Mhm. Und auch die wissen, dass wir jetzt in dieser Corona-Nachbearbeitung oder wer weiß, was der Herbst bringt, dass wir ganz viel Gutes tun können, weil wir haben Corona was entgegenzusetzen, nämlich ein hoffentlich funktionierendes Immunsystem. Aber diese Motivation, die ist grundlegend da, und das habe ich denen hoffentlich auch dann durch das, wie ich das vorlebe, auch meinem Team vermittelt. Was ich aber auch geschafft habe, ist, meinem Team zu 100% zu vertrauen. Ich bin so in diesem Daily Business gar nicht drin. Ich bin der kreative Part. Das heißt, ich bekomme Aufgaben, wie zum Beispiel einen neuen VSL skripten und aufnehmen. Und da, das ist genau meine Welt. Das heißt, die Menschen mitzunehmen, zu motivieren und eben dann natürlich auch da einen Kaufimpuls zu schaffen von den Produkten, von denen wir restlos überzeugt sind. Das ist meine Aufgabe in meinem Business. Und da hat sich halt ein über 30-köpfiges Team außenrum entwickelt. Und jeder hat seine Aufgaben in diesem Team, logischerweise. Und das Wichtigste ist, und Achtung, jetzt komme ich wieder auf das, warum es sich lohnen könnte, eben hier sich diesen Podcast bisher angehört zu haben. Ich lebe es vor. Ich lebe mein Thema mit Herzblut vor, ohne Kompromisse. Das macht mich auch zu diesem Vorbild, was ich ja eigentlich nicht sein sollte für meine große Community, weil ich habe einen ganz anderen Antrieb. Aber egal in welchem Bereich, wichtig ist eben zu erkennen, wo bin ich das Vorbild für mein Team, damit die regelrecht angesteckt werden. Und gesundheitlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, egal aus welchem Bereich man kommt, halte ich für die Basis, das Ausschlaggebende, weil wenn ich in meiner Kraft bin, in meiner Energie bin, dann strahle ich das aus. Wichtig ist die Energie, das ATP, das zu produzieren. Und das strahlt auf alle Bereiche im Unternehmen aus.
Danke dir, Patrick. Ich kann das nur unterstützen, auch diese Einstellung. Ich liebe auch meinen Job, ich liebe auch die Firma und ich liebe auch Freude am Leben in dieser Firma, weil wir haben so ein geniales Team, auch aus sehr vielen jungen, hungrigen Menschen, die, ich meine, auch körperlich richtig fit sind und aussehen. Und das ist etwas, du hast die ja auch bei einer internen Veranstaltung erlebt.
Ich bei dir halten. Und ich habe das gemerkt. Und das ist wieder spannend. Du sagst, aus jungen, fitten Menschen. Das jung, das würde ich jetzt, das gilt für dein Team, aber man muss nicht jung sein. Man kann bis 60 topfit sein. Und das meine ich. Wenn man fit ist, dann hat man mehr Restenergie für besondere Aufgaben. Und dann kann man die auch lösen. Aber das kommt eben von oben nach unten. Man sagt ja auch diesen, ich mag den Spruch nicht, aber der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ich mag ihn nicht, vielleicht hast du eine bessere Formulierung dafür.
Das ist okay. Nee, ich glaube schon in Ordnung. Es kommt alles von oben, sowohl das Gute als auch das Schlechte. Ja. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Dann zum Abschluss, Patrick, zwei Fragen. Die erste Frage, was würdest du einem 20-jährigen Patrick empfehlen im Leben? Mit deiner ganzen Lebenserfahrung der letzten 48 Jahren seit gestern.
Ja, das ist, genau, ich bin gestern 48 geworden.
Nachträglich nochmal, alles Gute zum Geburtstag.
Vielen Dank. Das bringt mich auch nochmal zu diesen zwei, drei Tipps. Das ist nämlich einer davon, die ich immer für mich verwende, um permanent hochmotiviert zu bleiben. Einer, den nenne ich zum Hellseher werden. Schon als junger Mann wusste ich, wo ich hin möchte, aber nur diffus. Man braucht kein klares Ziel. Ja, ich möchte mit 40 meine erste Million geknackt haben oder sowas. Das ist gar nicht so wichtig, weil der Weg ist das Ziel. Aber das jeden Tag zu reflektieren, dass ich mich auf diesem Weg befinde. Was ich meine mit Hellseher ist, dass man eben eine bestimmte Vorstellung hat von seinem Leben, beruflich, privat, sportlich, gesundheitlich, wie auch immer. Und dass man das, Achtung, emotionalisiert durchlebt. Also nicht in Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich möchte gern in einem Jahr 20 Kilo weniger haben. Das zählt nicht. Die 20 Kilo sind nicht interessant, sondern was bringt mir das im Leben, wenn ich diese 20 Kilo weniger habe? Wo zahlt es emotional ein? Wo zahlt es energetisch ein? Was ziehe ich an? Wie wirke ich auf meine Mitmenschen? Was erziele ich für eine Wirkung auf andere Menschen?
Wie es sich anfühlt, sozusagen.
Wichtig ist, die Emotion hinten dran zu leben, als ob sie heute schon wahr wäre. Das ist wie ein Navigationssystem. Man gibt auch nicht als Ziel Italien an. Weil dann kommst du in Italien an und dann weiß nicht mehr weiter. Man gibt Italien an, die Stadt, die Straße, die Hausnummer. Und dann hat man aber auch einen emotionalisierten Grund, warum ich dahin möchte, in dieses Hotel, in diesem kleinen Städtchen beispielsweise. Weil der Wein gut schmeckt, die Pizza so toll ist, was auch immer. Das schon zu durchleben, das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Okay. Das wäre die Antwort auf deine Frage. Ich werde noch die zwei anderen Punkte kurz erwähnen, die ich immer wieder anwende. Aber du hast noch eine zweite Frage, die nehme ich.
Nee, doch, mach dir die zwei Punkte. Dann
Bei mir ist es so, was mir immer hilft, mich zum Sport zu motivieren, weil er mich eben auch natürlich erstmal viel Energie und Aufwand kostet. Ich denke immer davor an danach. Und das geht natürlich im beruflichen Kontext genauso gut. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein hartes Sportprogramm vor mir habe, dann stelle ich mir vor, wenn ich jetzt es nicht machen würde, wie würde ich mich die Stunde, die zwei, die fünf Stunden danach fühlen? Ich weiß ganz genau, weil ich schon so oft erlebt habe, früher, ich würde mich ärgern, dass ich nichts gemacht habe. Außer ich bin wirklich komplett erschöpft und mein Körper sagt mir, hey, mach mal Ruhe heute, okay? Dann ist es in Ordnung, dann bin ich fein mit mir. Heute zum Beispiel, ich habe brutal Muskelkater in meinen Armen, weil ich vorgestern ein völlig verrücktes Workout gemacht habe. Und dann weiß ich, also heute Training wäre nicht so gut. Aber ich werde irgendetwas machen, ein bisschen was Sportliches fürs Gefühl. Denke davor an danach.
Cool.
Das Zweite ist, und das halte ich mit für den wertvollsten Tipp, für mich zumindest, der Weg der kleinen Schritte. Das bedeutet, mein Programm ist gewöhnlich in zwei, eher drei, manchmal vier Einheiten aufgebaut. Aufwärmen, dann kommt ein Kraftteil, dann kommt manchmal ein Technikteil und dann kommt das harte Ausdauer-Workout. Wenn ich absolut keine Lust habe, sage ich, okay, ich ziehe mich erstmal nur um. Fertig. Ich habe danach das Recht, mich wieder zurück umzuziehen. Mache ich nicht mehr, weil wenn ich schon Sportklamotten anhabe, mache ich mindestens mein Aufwärmtraining. Das dauert 5 Minuten. Und wenn ich nach dem Aufwärmtraining sagen würde, hey, ich habe absolut keine Lust, dann habe ich schon mehr gemacht, als wenn ich gar nichts gemacht hätte. Nämlich, hey, ich habe mich ein bisschen bewegt. Und das fühlt sich schon mal okay an. Meistens mache ich mein Krafttraining, weil das Krafttraining, das ist zwar anstrengend, aber es ist nicht so anstrengend, dass ich völlig außer Atem bin. Und deswegen ziehe ich das mit durch. Und dann habe ich schon 50% von meinem Training, obwohl ich absolut keine Lust hatte. Danach kommt das Techniktraining manchmal, weil das braucht dann keine besondere Kraft, ist halt noch ein bisschen Zeitaufwand. Und das Ausdauer-Workout, das habe ich schon ein paar Mal komplett ausfallen lassen, weil ich wusste, hey, 20 Minuten M-Rap, das ist so ein spezielles Konzept, 20 Minuten durchpowern, ohne Ende so viele Runden wie möglich zu schaffen, das kriege ich heute nicht hin. Manchmal sage ich aber, weißt du was, ich mach's, aber ich mach's total locker. Ich fange ganz locker an und wenn ich dann merke, dass ich einigermaßen fit werde während des Workouts, dann ziehe ich es auch hinten dann wieder, dann ziehe ich an sozusagen. Es kam auch schon ganz, ganz häufig vor. Und das, was ich auf meinen Sport mache, kann man auch beruflich machen. Ich habe eine Riesenaufgabe vor mir und ich sage, hey, weißt du was, heute mache ich nur mal eine Stichpunktliste. Ein Brainstorming. Mehr nicht. Und vielleicht sagt man nach dem Brainstorming, das sind aber echt coole Ideen dabei. Ah, ich fange mal an, das grob zu strukturieren, was in welchen Bereich reinpasst. Und wenn man danach dann sagt, ey, mehr, heute nicht mehr, dann lasse ich's. Aber dann habe ich schon echt viel gemacht. Also dieses, der Weg der kleinen Schritte, wie ich es vorhin ja auch bei dem Konzept des perfekten Tages, der Schweinehundeschule sozusagen erwähnt habe, kann man auf alle Bereiche des Lebens anwenden. Stur, mit Tunnelblick, mit Scheuklappen, eine Aufgabe nach der anderen erledigen und jetzt ganz, 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 ganz wichtig, reflektieren und stolz sein, dass ich mehr gemacht habe, als wenn ich gar nichts gemacht hätte. Sich dieses mentale Belohnungssystem einrichten.
Das ist ein Punkt. Finde ich sehr, sehr guter Punkt, was vielleicht noch ergänzend dazu, was mir auch super hilft, wenn du etwas geschafft hast, das gegebenenfalls aufzuschreiben, um den Fortschritt tatsächlich zu sehen.
Erfolgstagebuch sozusagen, finde ich auch
so super. So ist es. Das ist etwas, was auch eine Reflexion erleichtert, weil man sieht, was man auch erschaffen hat. Ja, und dann die Frage, die jetzt leicht philosophisch angehaucht ist, nichtsdestotrotz interessiert mich das vor allem bei solchen spannenden Menschen wie dir. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh.
Kannst durchatmen und nachdenken. Das müssen wir gar nicht rausschneiden.
Ich will gar nicht nachdenken, weil dann kommen häufig zu sehr kognitiv gesteuerte Dinge raus.
Dann mach
emotional. Ich denke, der Sinn des Lebens ist zu erkennen, dass wir dankbar sein dürfen. Da wir beide und alle die, die hier zuhören, auch wenn es durchaus gewisse Herausforderungen gibt, im Prinzip mal overall betrachtet, haben wir echt verdammt viel Glück gehabt. In der richtigen Zeit, im richtigen Land geboren worden zu sein. Man kann meckern über die Politik und was auch immer. Es gibt immer über irgendwas, über was man meckern kann. Aber es gibt so vieles, für das wir dankbar sein dürfen. Erst seit wenigen Jahrzehnten werden wir doppelt so alt wie der Schnitt. Wir werden 80 im Schnitt statt 40. Und das, was die Medizin die nächsten Jahrzehnte, oder ich sag mal im nächsten Jahrzehnt, nicht Jahrzehnte, noch alles revolutioniert, das wird uns unfassbar staunen lassen. Das heißt, wir leben in einer echt guten Zeit, auch wenn sie echt schwierig ist. Das muss ich zugeben. Aber die Frage ist, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und für mich ist das ein Sinn des Lebens. Warum? Weil wenn ich ein dankbarer Mensch bin, und das bin ich, und diese Dankbarkeit führt wiederum zum Erfolg. Das befruchtet sich, weil ich dankbar bin. Deswegen bin ich offen für das Leben und da kommen gute Dinge auf mich zu. Und das Schöne ist, das strahle ich beruhigend auf meine Familie ab. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Sinn des Lebens ist, dass, also evolutionsbiologisch geht es um Fortpflanzung. Ich habe zwei Kids, ich habe meine Frau. Und wenn es denen besser geht, wenn ich irgendwann diesen Planeten verlasse und die wiederum das weitergeben in ihre Generation, das empfinde ich so ein bisschen als der Sinn des Lebens.
Sehr, sehr schöne Botschaft. Und für mich das Thema Dankbarkeit, ich glaube, ich habe das immer wieder so aufgefasst, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Und wenn man das jetzt zum Abschluss sagt, möchte ich mich herzlichst bedanken, Patrick. Das war jetzt auch mir eine Riesenfreude, auch neue Impulse. Ich muss ja sagen, ich kümmere mich auch um die Themen und nichtsdestotrotz schaffst du es immer wieder in jedem Gespräch aufs Neue, ein paar Pflanzen hineinzusetzen und neue Impulse hineinzupflanzen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Patrick.
Ja, danke, dass es eben auch vermutlich hier in diesem Podcast auf sehr fruchtbaren Boden trifft. Das sind Menschen, die sind Macher, sonst würden sie keinen 90-Minuten-Podcast zu diesem Thema anhören. Und meine Motivation ist dann immer auch so lange auf einem energetischen Level hoch zu bleiben. Also erstens gelingt es mir sehr einfach, weil ich genügend Energie habe. Aber vor allem, wenn man nur eine einzige Sache mitnimmt aus diesem ganzen Podcast, wenn es diese Wasserglasübung ist, wenn es die Dankbarkeit ist, wenn es diesen einen Tag pro Woche sich mal Gedanken machen um seine Gesundheit, dann hat es sich gelohnt, dass man 90 Minuten seiner Lebenszeit investiert hat. Weil man aus diesen 90 Minuten dann 90 Stunden, vielleicht 90 Tage, vielleicht sogar 90 Monate kostbare Zeit macht.
Danke dir, Patrick.
Sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.